Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, und damit herzlich willkommen bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast. Heute mit dem Review vom letzten AEW Pay-Per-View, AEW Redemption. Mein Name ist Markus Kronemann und bei mir ist der David.
Hallo und willkommen zur Review zum unnötigsten Pay-Per-View des Jahres bei AEW. Er war nicht nötig und diese Review wird auch ein bisschen anders sein als sonst, weil es ist sehr, 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 sehr warm. Sehr stickig, schwül im Büro und ich glaube auch nicht, dass viele Leute das hier hören. Sind wir mal ehrlich. Der Hype war nicht unbedingt da, also machen wir es heute ein bisschen anders, ein bisschen quasi im Schnellverfahren.
Genau. Also war nötig oder nicht nötig war, es hat ja eigentlich gut begonnen. Canada Redemption, also so ein bisschen eine neue Chance auf ja irgendwas wiederzubekommen. Und wir sind da eigentlich ja natürlich von MJF Kenny Omega ausgegangen, haben wir auch bekommen, aber halt schon ein paar Wochen vor dem Pay-Per-View. Und ja, wenn wir ganz ehrlich sind, wir sind natürlich alle auf der Road zu All-In. Jetzt haben wir gedacht, jetzt gibt's hier nochmal einen Pay-Per-View. Der hatte natürlich auch ein paar qualitativ sehr gute Matches dabei. Also es war trotzdem ein guter Pay-Per-View, ein sehenswerter Pay-Per-View, zumindest stellenweise. Aber ich meine, die WWE hat auch zwischen Februar und April keine Show mehr. Ist halt die Frage, ob man sie wirklich braucht. Schauen wir mal, wie es generell weitergeht. Schauen wir auch mal, wann All-In nächstes Jahr stattfinden wird. Ja, wir waren jedenfalls hier in Montreal, in Quebec, Kanada, also im französischsprachigen Teil von Kanada, im Bell Center. Und wir hatten ein bisschen über 7100 Fans da. Und ja, man hat sich da eigentlich auch ein bisschen was überlegt, die französischsprachigen oder die Quebecer Fans abzuholen. Und hat sich gedacht, man feiert hier mal 80 Jahre Rougeau Wrestling Dynastie. Das hat so semi-gut funktioniert, würde ich sagen.
Ja, ich gebe auch zu, ich kannte sie nicht. Ne? Also ich hatte ein riesengroßes Fragezeichen. Es war dann halt nur lustig zu sehen. Eigentlich ist es ja bei diesen Momenten immer so, man ist so höflich interessiert. Die Reden sind ähnlich, auch wenn die meistens immer zu lang gehen. Man klatscht dann höflich, so hey, passt. Und dann, alles klar, haben wir zelebriert. Und dieses Mal war es ein bisschen anders, weil erst wurde höflich geklatscht, dann wurde das Mikrofon übergeben, dann wurde höflich gebuht. Warum war das denn so? Vielleicht kannst du das auflösen. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne die nicht.
Also Jacques Rougeau kannst du da nicht mehr? Den Mountie?
Ach, das war der Mountie?
Das war der Mountie.
Ach du meine Güte.
Das waren die Rougeau-Brüder. Die waren in den 80er Jahren in der WWF sozusagen hier Tag-Team. Hin so zu Hart Foundation, British Bulldogs Zeit. Und dann war es der Mountie und dann war er bei den Quebecers mit dem heutigen PCO und dann waren sie, glaube ich, die...
Es hat nicht geklingelt bei mir, ne? Ich bin ganz ehrlich.
Nein, und ja, wirklich bekannt war natürlich sein Vater, der Onkel, die waren da in Quebec, so ab den 60er Jahren waren das große Stars. Aber das war der Mountie. Der Mountie war tatsächlich mal auch in Quebec ein großer Draw. Also der hat sogar mal dort in den 90er Jahren, als er bei der WCW war, durfte der sogar Hulk Hogan clean besiegen.
Der hat einen geilen Entrance-Song.
Ja, genau. Das Problem ist, der ist in den letzten Jahren gerade in Quebec nicht so beliebt, weil der taucht ab und zu mal so bei Shows auf. Dann muss sich alles um ihn drehen. Dann sagt er den Wrestlern, sie werden in Dollar bezahlt. Dann werden sie in Dollar bezahlt, dann sind es in kanadischen Dollar, also quasi in weniger Geld. Und ja, jetzt sind die Wrestling-Fans in Quebec sind nicht ganz so gut auf Jacques Rougeau zu sprechen. Und deswegen ist er bei seiner eigenen Huldigung auch ausgebuht worden, beziehungsweise hat er dann so gesagt, ja, kiss my ass, und dann alle gedacht, ah, ist ein toller Heel, aber so, nein, der hat das ernst gemeint, weil der war, glaube ich, wirklich angepisst. Ja, haben auch sehr viel, also sein Bruder vor allem hat sehr viel auf Französisch gesprochen, der war ja auch in den 80er, 90ern, glaube ich, französischsprachiger Kommentator auch bei der WWF damals. Ja, hat man jetzt als Nicht-Franzose auch nicht wahnsinnig viel verstanden und dann hat man es irgendwie ein bisschen gerettet, dann ist noch Rocky Romero rausgekommen, hat sich ein bisschen aufgeregt, hat hier sozusagen gesagt, wenn ich hier eine Rolle Münzen hätte, und da gibt es eine Geschichte dazu, weil Jacques Rougeau, der ist immer sozusagen hier vom Dynamite Kid, ist der so ein bisschen gebullied worden oder ziemlich schlimm gebullied worden in den 80ern, und dann hat er auch damals mit seinem Vater gesprochen und sein Vater war halt ein Streetfighter-Typ und gesagt, darfst du nicht gefallen lassen, und dann hat er mal mit so einer Rolle Münzen hier dem Dynamite Kid Backstage ein paar Szene ausgeschlagen. Ja,
und man kennt es, ne?
Kennt man halt so, was, wenn ein Kollege nicht in Ordnung ist in der Firma, dann
werden die Zähne rausgeschlagen.
Genau. ja, dann ist hier noch Rocky Romero rausgekommen, den hat man dann sozusagen gemeinsam noch verprügelt. Und ja, dann war die Geschichte auch wieder vorbei.
Ja, und dann kamen die Matches. Also was heißt die Matches? Ich fand,
wie man es... Ein Match hatten wir eigentlich in der Pre-Show, ne?
Genau, also wie man es halt dieses Mal gemacht hat, fand ich es eigentlich sehr angenehm, wenn ich ehrlich bin. Also die Pre-Show war ja, die hat ja später angefangen, war das richtig? Eine halbe Stunde später als sonst?
Also ich glaube, also es waren, ich habe glaube ich schon um Mitternacht, also die Show selbst hat eine Stunde früher begonnen als sonst, also sozusagen hier um 1 Uhr unserer Zeit statt um 2 Uhr. Die Pre-Show lief schon eine Stunde, aber in der ersten halben Stunde waren halt nur so Video-Packages und bisschen Hosting, bla bla. Dann war eben die Chakra-Show-Geschichte. Dann gab es hier dieses Match, also das war, können wir auch ganz kurz abhaken, das war ein Trios-Titles-Match, Conglomeration gegen Lethal Twist, also gegen Blake Christian, Jay Lethal und Lee Johnson. Ging 12 Minuten,
war richtig gut.
War ein gutes Match, also kann man sich durchaus anschauen, ist ja auch kostenlos auf YouTube verfügbar, also vor allem Blake Christian gefällt mir das sehr gut. Ist jetzt aber auch nicht, also ist jetzt nicht wahnsinnig passiert, es gab ein High-Low am Schluss, es gab den Pin, Jay Lethal ist gepinnt worden. Dann kam Demand raus, wollte hier das Titelmatch, also das haben wir auch bei Dynamite gesehen. Wir werden jetzt nicht über Dynamite sprechen, obwohl wir nach Dynamite aufzeichnen. Das machen wir im Magazin.
Ich habe es nicht gesehen, muss ich dazu sagen.
Genau,
also, falls ich was sage, was keinen Sinn ergibt, wegen so viel Idiot. Ich habe Dynamite nicht geguckt bisher.
Genau, ja, und das war eigentlich dieses Match. Und dann ging es eigentlich schon, dann hat man sozusagen das Ende der Pre-Show, hat man noch die Entrances fürs erste Match, fürs Leiter-Match gepackt. Und dann ist man eigentlich direkt mit diesem Leiter-Match, wo es halt auch um eine Shot ging, um den International Title, also um den Titel, den Kyle Fletcher hält. Ja, damit hat man dann wirklich auch die Show, den Pay-Per-View, eröffnet.
Ja, und es waren halt einfach nur ausnahmslos, halt wirklich ausnahmslos Namen dabei, wo du denkst, kann halt gut werden. Also du hast halt Beast Mortis dabei, Commander, der ein absolut kranker Typ ist. Nick Wayne ist ja zurück, der war dabei, El Clon, der immer noch meiner Meinung nach ankommen muss, Jack Perry, und dann hast du halt Publikumsliebling Mike Bailey, der halt einfach sowas wie over war, das gibt's ja gar nicht.
Der ja auch aus Quebec war, also das war
ja, natürlich, aber
der Local Hero.
Genau. Aber wie er das auch zelebriert hat, das war schon cool gemacht. Also das war halt wirklich so, da dachte ich so, oh, die Crowd ist mal sowas von dabei und das kann sehr emotional werden. Und ein Leitermatch zu besprechen, finde ich mal generell schwer, also heute machen wir es ja ein bisschen anders. Da ist Spot für Spot durchzugehen, schwierig. Es gab sehr viele Leitern und ich finde, man hat es halt ein bisschen so erklärt, dass Beast Mortis war natürlich derjenige, der halt so die größte Gefahr war, während so Commander und El Clone halt ein bisschen mit der spektakulärste gemacht haben. Mike Bailey fand ich großteils des Matches gar nicht so im Fokus. Also der hat halt immer seine Aktion gehabt, war aber eigentlich so, ich weiß nicht, ob du das auch hast. Ich finde, bei so Multi-Man-Matches gibt es meistens immer so ein, zwei Wrestler, die eigentlich das halbe Match nicht zu sehen sind. Und irgendwann vergisst du die und dann kommen sie wieder. Und auf einmal sind sie ja da und haben den großen Moment. Und so war das bei mir bei Mike Bailey.
Ja, so ein bisschen. Also muss auch sagen, Commander, Mortus, El Clon, ich glaube, die hatten alle Visa-Probleme, die jetzt ausgeräumt sind. Also die haben da sehr lange aufs Arbeitsvisum wieder warten müssen. Das ist abgelaufen zwischendurch. Die waren jetzt hier wieder dabei oder waren halt zumindest, die Show war ja auch in Kanada. Also kann auch sein, dass die US-Visa noch nicht durch sind. Aber ich glaube, die meisten, hat glaube ich dann Tony Khan noch bei der Pressekonferenz gesagt, die sind jetzt wieder da. Und ja, also es ging 20 Minuten. Es war wirklich ein wildes Match, ein sehr, sehr gutes Leitermatch mit diesen Leuten. Hat es natürlich einen Commander mit seinem Ropewalk Dive auch durch einen Tisch dann durch. Du hattest halt wieder mal ein bisschen diese, wir sind in einem Leitermatch und es geht darum, dass wir von der Leiter springen. Wir könnten uns jetzt auch ganz leicht eigentlich hier den Contract von der Decke holen, aber hey, ich will nochmal einen Moonsault machen oder irgendeinen Spot zeigen. Das heißt, das hat man auch, da hattest du noch einen Mike Bailey, der hätte auch irgendwie rüberspringen können und sich den Contract holen, aber er wollte halt noch seine Shootingstar-Knees auf eine Leiter zeigen.
Ja, aber das Ego hast du ja immer. Was wir ja zum Glück nicht gemacht haben, ist dieses ewige Hochklettern, was so 4 Stunden dauert. Das haben sie zum Glück nicht gemacht. Ich fand auch, es gab eine Sache, die ich echt gut fand und eine Sache, die ich echt nicht gut fand. Eine Sache fand ich echt nicht gut, das war so zwischendrin mal, und das ging halt wirklich zu lang. Du hast halt gesehen, dass alle zeitgleich aufgebaut haben. Und das ging halt, also, weil auch Tische zum Einsatz kamen und Co. und dann wird das aufgebaut. Und das hat einfach zu lange gedauert, weil es gab keine Action. Also wirklich, in dem Moment wurde einfach nur aufgebaut. Und dann nimmst du mir auch ein bisschen die Illusion, die ich ja eh nicht habe, und nimmst mich auch ein bisschen aus dem Match raus. Und das fand ich halt sehr unklug, weil dann lass halt zwei im Ring weiterkämpfen oder irgendwas machen, damit der Fokus von dir als Zuschauer da halt drauf ist, anstatt halt auf alle Leute, die zeitgleich aufbauen. Also das würde ich nächstes Mal nicht so booken. Was ich hingegen wieder booken würde, weil das finde ich sehr, sehr klug, dass als irgendwann hatten die halt diese drei Leiter nebeneinander und alle sechs Leute drauf. Und dass Beast Mortis es halt einfach so gemacht hat, ey, wisst ihr was, ich bin ja eh der Stärkste. Ich versuche euch alle umzukippen. Also gar nicht ich gehe auf die Leute drauf, sondern nee, ich versuche das, worauf ihr seid, umzukippen. Und so hat es halt geschafft, zwischenzeitlich wirklich ganz allein zu sein. Alle waren halt auf dem Boden. Dieses Segment hat mir sehr, sehr gut gefallen.
Ja, nein, also hatte viele Spots. Im Endeffekt, also Mike Bailey hat das Ding dann geholt, gab ihm hier diesen Shooting Star Double Knees auf Mortis, der auf einer Leiter in der Ecke lag, hat sich dann eine Leiter hingestellt, hat sich das Ding geholt und wird jetzt hier, das wissen wir schon, am 5. August, also nächste Woche bei Dynamite in der Arena Mexico, bei Grand Slam Mexico, wird es dieses Match geben. Also ein Kanadier und ein Australier kämpfen in Mexiko um den International Title, also internationaler, kann es dann auch nicht mehr werden.
Und werden abliefern, weil die beiden haben schon mal.
Genau.
Das und die beiden liefern einfach ab. Das ist
genau, ich glaube, die hatten im Continental Classic letztes Jahr das erste Match, dann gab es hier noch ein Match, also ist auch so das Rubber-Match sozusagen.
Ja, also das Ding wird alles wegbomben. Also Prediction, wenn es Bananenwertung gibt für Matches, das wird ein 8-Bananen-Match. Ende aus. Also da braucht gar nicht stattfinden. Das wissen wir jetzt schon. Ja. Weil die beiden haben eine unfassbar gute Chemie. Und wer es noch nicht gesehen hat, freut euch auf dieses Match. Das wird echt richtig cool.
Ja, und gefreut habe ich mich zumindest aufs nächste Match. Das waren hier die Death Riders. Also in dem Fall waren es hier noch Jon Moxley und Will Ospreay gegen die Young Bucks. Also auch schon allein am Papier gut und die haben auch abgeliefert und die haben aber vor allem, also nicht nur im Ring und mit Action abgeliefert, sondern die haben auch eine verdammt gute Story erzählt. Und zwar war das relativ früh im Match, dass hier Will Ospreay mit Nick Jackson sozusagen mit den Köpfen zusammengestoßen ist und das sah tatsächlich aus, als wäre das, ja, wären die legitim zusammengestoßen und Nick war dann auch draußen und das Match hat auch wirklich so gestoppt und sie haben mal geschaut, wie es weitergeht. Also es hat sich dann im Laufe des Matches oder auch danach herauskristallisiert, das war die Geschichte des Matches, aber die haben das so gut gemacht und auch die Young Bucks haben das ja gegen die Elite dann im Nachgang erzählt, also quasi sie waren da sehr, sehr involviert in dieses Match, auch in die ganze Planung, haben da sehr viele Ideen eingebracht. Und die Geschichte war halt dann, dass ein Will Ospreay gesagt hat, ja, aber ich will hier, also der Moment, der hat hier eine Kopfverletzung, ich will den hier eigentlich nicht attackieren. Und das hat wirklich so gemacht, dass ein Matt Jackson eigentlich wechseln wollte und dann irgendwie draufgekommen ist, warte mal, da ist quasi, also sozusagen so ein bisschen, da ist ja mein Partner gar nicht dort, wo der eigentlich sein sollte, weil der immer noch draußen war. Ja, und Moxley hat natürlich gesagt, ja, kill den halt, weil, ja, der ist halt eh schon
geschlagen. Ich finde gut, dass du auch jetzt nicht sagst, mach den fertig, sondern du sagst eigentlich genau das, was ist. Ja, bring ihn halt um.
Ja.
Mach einfach mal. Also wir sind bei Wrestling, da wird halt schon mal jemand umgebracht. Mach mal, ja, das war die Story. Ich gebe zu, ich hatte ein Riesenproblem mit dem Match, ne? Und das lag nicht an den Akteuren, die im Ring waren. Ich weiß, das wird wahrscheinlich niemandem aufgefallen sein oder ich bin einfach zu alt und langsam, dass ich ein Problem damit hatte. Wobei Sarah dasselbe Problem auch hatte. Dieser Regisseur von diesem Match, ne? Das ertrage ich nicht nochmal. Das war, ich habe, glaube ich, gefühlt drei Schlaganfälle gehabt. Bei diesen Cuts, der hat so viel hin und her geschnitten. Also wir hatten kaum Aufnahmen. Das ist es wirklich jammern auf hohem Niveau. Lass mich, ich bin alter Mann, ich will auch manchmal ein bisschen ragen. Wir hatten kaum mal Shots von der Totalen, also einfach ganz normale Ringansicht. Wir waren fast immer, also wirklich, das Match bestand aus 95% diese Handkameras, die so nah am Ring sind. Also wirklich so nah, dass du halt immer dieses Seil dazwischen hast. Und der Regisseur, der hat so viel geschnitten. Also erstmal konntest du super viele Aktionen leider Gottes nicht sehen, weil er genau in diesem Moment geschnitten hat. Also gesprungen ist zu einer anderen Kameraperspektive. Und das Problem ist halt, du hast halt einen Ring, viereckig, und dein Kopf denkt ja in räumlicher Seite. Also hinten, vorne, rechts und links. Die Kamera wahrscheinlich ist genau umgekehrt. Und dein Kopf ist darauf vorbereitet. So, dann siehst du halt eine Einstellung. Du siehst, wie zwei Leute laufen, so, in die eine linke Ecke und einmal in die rechte obere Ecke. Und wenn aber in dem Moment draufgeschnitten wird und dann wieder umgeschnitten wird zur anderen Seite von der Kamera, die auf der anderen Seite ist beim Ringen und dann wieder hin und her geschnitten wird, hat dann gehören ein Problem, Orientierung. Die Orientierung ging irgendwann so verloren, dass Sarah auch irgendwann sagt, also sie sagt dann wirklich für mich so, ich kann das Match bald nicht mehr gucken, weil das war halt anstrengend für sie, weil du halt viele Aktionen einfach nicht gesehen hast dadurch und nicht gut gesehen hast. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Es ist wahrscheinlich wirklich, dass nur sie und ich, wahrscheinlich sind wir einfach Deppen und uns ging es nur so. Ich habe das Match nicht ertragen. Ich habe auch Olaf geschrieben, dass halt der Regisseur nicht geht. Also das, ich bin da wahnsinnig geworden. Das Match selber, was die gemacht haben, war großartig. Wie du halt sagst, diese Story. Das kannst du nicht besser erzählen. Also das war wirklich selbst in, den Letzten in der Halle klar, okay, ich verstehe die Geschichte. Will Ospreay möchte gewinnen, aber nicht jemanden verletzen. Und John Moxley möchte genau das eigentlich den Ospreay beibringen. Du musst halt rücksichtslos sein. So, das ist dein Gegner, in dem Moment geht uns alles. Darfst keine Menschlichkeit zeigen, kein Gewissen, sondern ab dafür, weil das ist deine einzige Chance. Du willst ja immer in den Titel. Das ist die große Geschichte. Und das war super erzählt. Aber wie gesagt, ich habe halt...
Der einzige Kritikpunkt, den ich noch habe, ist, ich habe nicht gesehen, aber vielleicht ist es auch bei den Schnitten untergegangen, die haben, glaube ich, kein einziges Mal den Ringarzt hingeschickt. Also wenn du hier wirklich das sozusagen als legitime Verletzung erzählen willst, müsste irgendwann mal noch der Arzt kommen und sich das angucken. Ja, im Endeffekt, was passiert? Ganz am Ende, Moxley greift sich dann den Stuhl, Ospreay nimmt ihm den aber ab, kriegt einen Superkick von Matt und ich glaube, dann gab es irgendwie 12 oder 13 Superkicks abwechselnd gegen John Moxley. Und dann wurde hier auch John Moxley von Nick Jackson gepinnt. Und ja, danach gab es dann auch gleich ein Backstage-Segment, auch mit Renee Paquette, also mit der Frau von John Moxley, wo die sozusagen die beiden nochmal interviewt hat und ja, das hat sie natürlich gesagt, also Nick Jackson hat sich ja verletzt und er hat gesagt, ja, also Nick hat ja eh schon öfter sich am Kopf verletzt und deswegen wollte er ihn halt nicht weiter attackieren und Moxley sagt aber und sagt, ja, willkommen im Wrestling, also es ist halt, ja, ist halt Teil sozusagen des Berufsrisikos. Und du darfst da halt nicht zögern. Und Ospreay sagt, ja, aber es ging ja eigentlich um nichts. Also ja, es ging quasi um den Win-Bonus, aber es ging nicht um Titel. Und Moxley sagt halt, ja, aber es gibt sozusagen hier keine Freunde an der Spitze und du musst hier rücksichtslos sein und du musst den Abzug drücken. Und wenn du es nicht machst, dann werden wir halt für dich den Abzug drücken. Also
was man dabei bedenken muss. Entschuldigung. Eine Sache muss man dabei bedenken, die ich halt eigentlich lustig finde bei der Story. Es ist ja klar heelisches Verhalten, aber aus Sicht von Moxley macht er nichts Böses. Er versucht, genau, so gesehen aus seiner Sicht, Ospreay was Gutes zu tun, weil er halt sagt, so, ey, du scheiterst sonst, nur meinen Weg, du musst diesen Weg endlich gehen, damit du gewinnst und wir genau, wollen dir helfen.
Genau, weil er auch sagt, ja, bei All In, da geht's aber um was, das ist deine eine Chance und dann musst du halt rücksichtslos sein. Und Ospreay, der will natürlich gewinnen, aber er will auch nicht rücksichtslos sein, weil hat er ja selber gemerkt, wenn es sozusagen hier rücksichtslos war, nämlich gegen Moxley, dann hat er eigentlich auch verloren. Aber ja, ist natürlich, also war eine Geschichte, die hat sich ja dann noch, war noch nicht ganz auserzählt bei dieser Show. Und dann war eigentlich, und da sind wir sozusagen hier beim dritten Match in Folge, das wirklich sehr, sehr gut war. Danach ist es ein bisschen abgeflacht, aber die ersten drei Matches wirklich fantastisch und da hat man eben hier International Title, haben wir schon gesagt, Kyle Fletcher gegen Bandido, auch hier über 25 Minuten. Und das war, glaube ich, tatsächlich das beste Match des Abends.
Ich habe noch eins, was mir noch besser gefiel. Aber es war ein herausragendes Match. Und das ist auch kein Wunder, mal ganz ehrlich. Du siehst halt Bandido, der kann kein schlechtes Match machen. Kyle Fletcher kann kein schlechtes Match machen. Was beide halt hatten, war das Problem, du kommst halt aus der emotionalen Situation heraus, dass du halt davor ein Match hattest, wo du als Zuschauer invested warst. Das heißt, du musst erstmal durchatmen. Du hast das auch bei der Halle gemerkt, dass sie halt erstmal ein bisschen auch brauchten. Und die beiden, ich finde, ich haben der Halle aber auch die Zeit gegeben, erstmal durchzuatmen, während sie schon dabei waren. Und, wie soll man sagen, die haben nach und nach die Halle quasi an die Hand genommen, dann so, ey, geht mit uns mit. Und dann irgendwann war die halt komplett crazy und haben einfach nur alle gesagt, alles klar, ist das cool, ich hab Bock drauf. Und dann wurden sie halt auch lauter. Und das haben sie auch verdient. Und das Ding war halt einfach, das, was halt beide unfassbar gut machen können, ist dieses Gefühl von, ich baue Momentum auf oder der Gegner baut Momentum auf und ich konter das schnell durch irgendwas und gewinne selber Momentum. Und so springt dieses Momentum-Gefühl für dich als Zuschauer immer wieder hin und her. Und das finde ich halt großartig, weil Kyle Fletcher, keine Ahnung, kassiert richtig vom Bandido, der natürlich das geborene Face ist und macht dann diese eine Aktion. Aber diese eine Aktion hat so viel Wucht, dass du denkst, ach du meine Güte, das war's jetzt. Also gehst du halt emotional immer hin und her. Und das war halt, nach dabei fand ich sehr lange gegen Rücken. Also das Match ging wirklich lang.
Genau, und wir hatten halt sehr viel. Wir hatten Powerbombs auf den Apron. Wir hatten, glaube ich, einen Frog Splash nach draußen auf den Boden. Wir hatten 21 Plexes, also zumindest in Versuch. Wir hatten, glaube ich, einen 21 Dragon Plex sogar. Ex nie. Also es war wirklich, ja, nonstop Action dann zumindest nach der ersten Phase. Ja, im Endeffekt Fletcher gewinnt, Avalanche, Brainbuster, dann auch Don Callis, also hat er auch gesagt, darf keiner am Ring sein, er will alleine gewinnen. Don Callis kommt dann zum Schluss entsprechend raus. Und ja, jetzt bekommen wir mal einerseits hier in der Arena Mexico Fletcher gegen Mike Bailey. Und Fletcher hat ja dann auch gesagt, bei der Pressekonferenz ist er angesprochen worden, auch auf Okada, und hat gesagt, ja, also mit Okada, da wird man nochmal reden müssen und ja, die Geschichte wird sich jetzt noch weiterziehen. Und da gehe ich mal von dem Three-Way mit Takeshita aus in London und
ja, würdest du auch nehmen, voll, also ich würde es nehmen.
Werde ich mir entspannt anschauen, glaube ich.
Ja, also das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Das ist ein Gut. Und viel mehr muss ich auch nicht sagen. Also das Problem ist halt einfach, was ich dazu sagen muss, ich bin heute der Meckerkopf. Das Match an sich war großartig. Aber, ich weiß nicht, wie es dir ging, gefühlt war das für mich ein Dynamite-Match.
Also es waren einige Matches, die waren wirklich fantastisch, aber die hätten auch in der Weekly sein können, weil die einfach, und das ist klar, weil jetzt gehen wir Richtung All-In hin, die großen Storylines oder der Weg zu den großen Storylines und zu den großen Matches, die werden eigentlich erzählt. Ich meine, ein paar Weichen haben wir hier trotzdem gestellt, aber ja, wir wissen alle, also wir sehen jetzt länger schon diese Spannungen zwischen Okada und Fletcher und auch Takeshita und ja, was willst du machen? Takeshita ist gerade in Japan im G1. Okada, Fletcher, willst du hier einen Monat vor All-In auch nicht bringen? Also musst mal irgendwas machen, aber es ist klar, wo der Weg hingeht. Und ja, sind ein paar Matches, die hätten in die Wiki gehört und das nächste Match, das hätte man auch gar nicht machen können. Also zumindest nicht in der Form. Weil grundsätzlich glaube ich, also das Match kann gut sein, die vier Leute, die da beteiligt sind. Wir hatten hier die Dogs, also Clark Connors und David Finlay gegen die Bang Bang Gang, Jay White und Juice Robinson. Jay White natürlich frisch von der Verletzung zurückgekommen, ist glaube ich noch nicht wieder so hundertprozentig in der vorherigen Shape, war ja auch eine längere Verletzung. Und das Ganze war hier ein Double Chain Tag Team Match, also sozusagen hier mit Ketten. Und leider mit, ja, ziemlich, ziemlich langen Ketten. Also wenn die Ketten so irgendwie so ungefähr die Länge haben von Ringecke zu Ringecke, vielleicht noch einen Meter länger. Aber das waren irgendwie gefühlt, ich weiß es nicht, 8 Meter lange Ketten bei jedem von den beiden. Und irgendwie waren ihnen diese Ketten tatsächlich mehr im Weg in diesem Match, als dass es jetzt, ja, wirklich sinnvoll was gebracht hätte.
Wrestling-Companies lernen irgendwie nicht. Also es ist so zum Scheitern verurteilt gewesen, als du diese Ansetzung gehört hast, weil Ich finde generell, diese langen Ketten, es ist selten, dass mal ein Match dann ein Banger ist. Gibt's ja zum Beispiel auch diese Abklopf-Matches, wo du halt einfach so von Ecke zu Ecke gehst. Wie heißen die?
Ja, sind die auch. Meistens sind das Strap-Matches, wo du halt, oder gibt auch so Chain-Matches, wo das halt schon so war.
Aber es funktioniert halt fast nie. Warum funktioniert das fast nie? Weil an sich ist die Idee dann immer cool. Klingt dann cool. Ja, der kann nicht weglaufen, der Gegner. Aber du musst auch das Ganze, die ganze Zeit das bei dir halten. Das heißt, bei jedem Überschlag, jedem Griff musst du immer wieder darauf achten, wo ist das, damit du nicht stolperst, damit du nicht reingreifst oder dich verhedderst. So, und das ist schon echt schwierig, dann ein vernünftiges Match zu kriegen.
Wenn du aus dem Ring raus und wieder reingehst, weil dann
musst
du genau den gleichen Weg wieder zurücknehmen, weil sonst ist diese Kette irgendwo, wo sie nicht sein soll.
Genau, und das ist schon richtig mies. Und jetzt packst du noch Nummer 2 hinten zu, das ist ein Team. Du hast 2 dieser Ketten bei 4 Leuten. Es war zum Scheitern verurteilt. Jetzt mal ganz ehrlich, also ich kann mit The Dogs nicht so viel anfangen. Die Ansetzung hat ein riesiges Problem schon beim Publikum, weil einfach die Crowd connected noch gar nicht mit den Dogs, kann ich auch verstehen. Die Ansetzung ist irgendwie Prestige drin, ist das richtig emotional für dich als Fan? Nein. Also ist da halt auch schon nicht das größte Hype-Level da, sagen wir mal so rum. Und dann hast du halt diese beiden Ketten. Und ja, dann hast du vielleicht so einen Move, wo beide rausspringen, dann denkst du, oh, sieht cool aus, und dann kommt Federn. Und dann kommt Mist, ich muss ja noch was machen. Und das Problem ist, du bist ja limitiert. Das heißt, du siehst halt immer wieder dieselben Aktionen in einer anderen Variante. Ich bin ganz ehrlich, wir haben ganz viele Previews schon besprochen, wir loben die Previews ohne Ende, weil die halt oft fantastisch sind und wir dann sagen, was soll ich denn meckern? Das Match fand ich echt schlecht zu gucken.
Ja, also das wäre wirklich als normales Tag-Team-Match wahrscheinlich viel besser gewesen. Und ich glaube, wir haben es beim letzten Review auch schon gesagt, das Problem ist halt, diese Teams, die haben ja eigentlich eine Geschichte. Also das geht zurück bis zum Bullet Club und David Finlay hat damals auch Jay White attackiert bei einer New Japan Show.
Das weißt du?
Ja, und jetzt sage ich ja, jetzt sind die ja Partner von New Japan. Das heißt, die haben dieses Videomaterial. Dann hau doch, wenn schon nicht vom Pay-Per-View, in der Pre-Show oder bei irgendeinem Dynamite, schmeiß doch so ein 3-Minuten-Video-Package raus, wo du das adressierst und dann lass den nochmal jeder in einer 5-Minuten-Promo irgendwie drauf eingehen. Und dann kann ich auch den Leuten, die nicht irgendwie bis ins kleinste Detail New Japan verfolgt haben in den letzten Jahren, kann ich denen erklären, warum haben die jetzt ein Problem miteinander. Ja, im Endeffekt ist es dann auch so gewesen, also die um die Faust gewickelte Stahlkette, das ist nicht so schlimm. Irgendwann, es gibt ja auch immer noch diese Connection zwischen den Dogs und den Death Riders. Das heißt, irgendwann kommt Marina Shafir raus, gibt finde ich hier den Shillelagh. Das heißt, mit dem Holzprügel ist es viel schlimmer als mit der Stahlkette. Und der...
Hey, das ist Wrestling,
der,
ne?
Ja, pinnt dann hier Juice Robinson. Daniel Garcia, Willa Jutta waren dann noch mit dabei, die Guns und Ace Austin sind dann noch rausgekommen. Also das wird wohl, denke ich mal, bei irgendeiner Art von Stadium Stampede in Wembley enden mit diesen Teams und den Death Riders und dann schauen wir mal, wer auf der Babyface-Seite vielleicht noch dazukommt. Aber ja, ich hoffe, dass man bis dahin die Geschichte ein bisschen schöner erzählt, dass man auch weiß, was die wirklich jetzt miteinander zu tun haben und warum uns das nicht...
Ja, vor allem, ja, lass die doch mal vernünftige Promos halten. Also ich muss mal jetzt mal kurz und echt mal wieder dicken Hals machen. Das ist ja furchtbar, was da erzählt wird. Also du machst halt so eine, sagst du, da ist eine Fehde, das wird mir kommuniziert, aber man gibt mir halt gar nichts, wirklich gar nichts, um irgendwie emotional mitgenommen zu werden auf eine Reise, weil es gibt keine Reise. Es gibt halt einfach, ja, mögen uns nicht, alles klar, okay, dann hau mal drauf. So, es gibt ein bisschen Blabla, aber gib mir doch mal bitte eine Geschichte. Und das finde ich echt schlimm. Und das nehmen wir auch gleich als Überleitung fürs nächste Match.
Weil da ist das nächste Segment mit Mick Foley und der Divine Dominion.
Ich gebe zu, ich fand das großartig. Ne? Also das ist so guilty pleasure. Wahrscheinlich werden wir so zurückblicken und sagen, furchtbar. Aber Mick Foley, der halt quasi, wie soll man sagen, dominiert wird, er muss sich hinsetzen, muss halt gewisse Fragen beantworten. Wer sind die Dominantesten, wer sind die? Aber seine Antworten, wie er das verkauft hat, das war halt herrlich Comedy. Ja, so sehr Comedy, dass du halt siehst, wenn halt die Wrestlerinnen ein Problem haben bei der Promo, die eigentlich böse gucken sollen, du siehst dann, dass eine die ganze Zeit sich das Lachen verkneifen muss. Das ist dann halt schon lustig.
Ja, und vor allem dann hast du einen Mick Foley, der plötzlich irgendwie 30 Sekunden lang bellt.
Ey, das war weil großartig.
Angeblich hat er ja gesagt, sie haben irgendwie gesagt, ich glaube, bow down. Und er hat gemeint, also ich weiß nicht, ob das irgendwie sein Versuch war, das zu retten. Er hat irgendwie gesagt, er hat irgendwie verstanden, Bow Wow, und dann wollte hier wie Little Bow Wow, der offenbar bellt, keine Ahnung. Hat
das
er dann irgendwie gebellt und hat auch nicht mehr aufgehört. Und dann ging es irgendwie, dann war schon irgendwie so 10 Sekunden Schmerzgrenze überschritten.
Und hat immer weitergemacht.
Ja, zurück zum anderen Team.
Und Leda Kors konnte halt nicht mehr. Du hast richtig gesehen, dieses Supermigo. Mist, ich muss lachen, ich darf nicht. Es war bestimmt anders gedacht, aber man muss auch sagen, jetzt mal auch ganz ehrlich, mal Butter bei der Fische, der Titel ist auch momentan eine Witznummer, ne? Und dann ist so ein Segment für mich auch nicht schlimm, weil wenn ich das eh alles nicht ernst nehme, aber mir halt nicht den Anlass gibt, das ernst zu nehmen, dann lass mich zumindest ein bisschen schmunzeln. Und ich muss halt schmunzeln. Wir haben nur gedacht, was war das denn gerade für durchgeknalltes Zeug? Aber
ja, und es,
warum
also,
nicht?
Ja, also das wird das Wembley-Match werden mit den Brawling Birds. Und den
wir wissen auch, wer gewinnt.
Dann wissen wir auch, wer gewinnt. Genau.
Wem es nicht interessiert, dem Publikum, nur vor Ort.
Ja, ich glaube, das Publikum lokal wird sich schon, also das ist so wie wenn ich denke, beim ersten All-In, als Paige hier den Titel gewonnen hat.
Genau, das meine ich. Also
das ist halt einfach, das ist dein Match fürs lokale Publikum.
Genau, aber nicht mehr, weil das Problem ist halt einfach, und das finde ich halt auch ein bisschen, da verstehe ich AEW nicht, dir wird ja dieses Team im Grunde genommen richtig ins Gesicht gedrückt, dass du die mögen sollst, dass du ja bloß sagen sollst, die sind ja so cool. Nicht nur haben die Redezeit, was halt nicht viele Frauen haben. Nicht nur haben die dann sogar Videosegmente aus einer Bar, wo sie halt 1000 Kerle verprügeln. Es wird alles dir ins Gesicht gedrückt, von sie sind so cool und du denkst einfach nur so, boah, sind die egal. Und das Publikum auch, die kommen raus, ne? Winnie so richtig versucht ihr Bestes und jetzt kommen sie hier, Applaus nach dem Motto und dann kommen sie zum Interview und du hörst halt einfach nix. Du hörst, wie egal das ist und du siehst, wie die rauskommen, das ist immer Fremdstehen bei mir, beim Wrestling habe ich immer, wenn Wrestler rauskommen und ja, es gibt keine Reaktion und Wrestler dann irgendwie hindeuten von ja und du weißt so, ja, worauf ist das gerade gedeutet, hat keiner irgendwas gemacht. Und das hast du bei denen durchgehend.
Ich habe das damals, und ich weiß nicht, ob das einfach Routine war oder ob er sich darüber lustig gemacht hat. Ich kann mich erinnern, in der Covid-Zeit, also in der sogar noch bevor es hier diese virtuellen Fans gab, nämlich in der Wir sind hier vor der leeren Halle, ich glaube, Drew McIntyre hat das mal gemacht. Da ist er rausgekommen und dann hat er hier quasi auf nicht vorhandene Fans hingezeigt.
Ja, und die haben auf nicht reagierende Fans die gezeigt. Haben, also, genau, ja. Aber du weißt, was ich meine. Also ich finde das absolut grässlich, dass, weil das ist, es ist mir, dieses Team ist mir so egal. Das, die funktionieren als Einzelwrestlerin null. Beim Publikum. Wirklich null. Muss man einfach sagen. Obwohl beide was drauf haben.
Ja, aber wobei.
Einer hat Charisma, die andere nicht.
Jamie Hayter tatsächlich mal over war.
Genau. Und das ist das Traurige. Jamie Hayter war over. Da kommt die halt mit diesem 60er, 70er Gimmick zurück, was einfach, ja, ich werde darüber immer meckern, weil ich finde das so schrecklich. Das ist eine Zeit, die einfach keinem gefallen hat im Nachhinein. Und ja, jetzt wird irgendjemand sagen, mir doch. Wahrscheinlich Ulf. Aber es ist halt schlimm. So, und dann siehst du halt manche andere Wrestlerin, die halt eigentlich, das ist das Gemeine, also es ist, aber es ist halt einfach so, wirkt es rüber, wo du das Gefühl hast, ja, die ist eigentlich nur in der Liga, weil ihr Ehemann hier eine große Nummer ist.
Ich weiß jetzt auch nicht, wie viele Hörerinnen und Hörer wir haben, die die 60er und 70er noch aktiv als zumindest junge Menschen erlebt haben. Also falls
doch, dann liebe Grüße. dann tut es mir leid, dann Respekt.
Lasst uns mal in den Kommentaren da, wie ihr das...
War die beste Zeit, Peace. Aber das ist halt, es ist halt wirklich schlimm. Und dann hast du halt, was willst du da erwarten? Wir wissen alle, wie es ausgeht. Es wird irrelevant sein. Jetzt direkt zum nächsten Match. Da habe ich gedacht, es wäre irrelevant. Und ich glaube, jeder in der Halle auch, weil einfach jeder nur dachte, oh nee, warum? Will ich nicht. Kein Aufbau. Nee. Oder? Genau. Also ich sehe da keinen Aufbau. Das war 2 Wochen, ja, mach einen schnellen Mini-Aufbau, das war's.
Also wir hatten TBS-Title Hikaru Shida als Champion gegen Maya World und Maya World hat ja sozusagen hier beim letzten Pay-Per-View gegen Mercedes Moné und im On-Hard Cup hatte die wirklich hier gut funktioniert und es sind beim letzten Mal auch wirklich dann die Leute extrem hinter ihr gestanden und ja, jetzt war es halt so, also ich glaube, sie hat nicht die Reaktion bekommen, wo die man sich vielleicht erwartet hätte. Und das Match war jetzt auch nicht so gut. Also es ging auch
das war nicht
fast 17 Minuten und hätte wahrscheinlich auch in 9 vorbei sein können.
Ich verstehe den Sinn halt nicht ganz. Weil, also ich verstehe den Sinn dahingehend, dass der TBS-Belt für mich ja eh dieser Belt ist, den du halt dem Nachwuchs gibst, diesen aufstrebenden Leuten. Aber Maya World, warum gehst du einen Weg, wo du weißt, sie ist halt bei der Main Crowd sehr, 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 sehr kurz erst überhaupt, dass man überhaupt weiß, dass sie da ist. Dann hast du sie halt gegen Mercedes kämpfen lassen, weil es ja schon mal super ist, weil Mercedes ist halt ein gutes Pendant, weil gegen Mercedes zieht jede Wrestlerin ausnahmslos jede Reaktion, weil da ist halt Mercedes und die macht das unfassbar gut.
Und sieht auch in der Regel gut aus im Match gegen die.
Genau, und dann nimmst du jemanden, der so unerfahren ist und hast ihn gegen Mercedes stehen lassen und denkst so, jetzt hast du ja so einen Mini-Hype, also keinen richtigen Hype, aber sagen wir so ein gewisses Interesse, gewisse Connection zur Crowd hergestellt. Dann erklär mir jetzt mal langsam diesen Charakter, mich an diese Wrestlerin heran, damit ich die anfeuern kann. Und gib doch ihr nicht sofort eine Titelchance und einen Titel. Oder wie siehst du das? Also mich hat das, ich freue mich für sie, aber das kann niemals funktionieren.
Ich glaube tatsächlich, dass sie gedacht haben, die ist jetzt, weil die hatte wirklich diese tragische Geschichte mit dem Bruder, der gestorben ist, dann ist sie hier als Ersatz noch ins Turnier, glaube ich, reingekommen oder hat dann zumindest hier ja mehr gewinnen dürfen, als sie sonst gewonnen hätte.
Und hat Geburtstag?
Finale, hat an dem Tag jetzt hier vom PP auch noch Geburtstag, dürfte dann ins Finale, hat jetzt wirklich hier sehr gute Reaktionen gezogen gegen Mercedes und ich glaube, das war einfach so diese Einschätzung. Da haben wir sozusagen jetzt einen heißen jungen Star, den pushen wir jetzt mal und ich meine, ich sage, es ist noch nichts verloren. Also wir
müssen
nicht da intensiv über das Match reden. Sie hat es gewonnen. Sie hat hier nach einem Bridging Follower Slam sich den Titel geholt. Also ist jetzt hier TBS Champion. Und ja, ich glaube, jetzt muss man halt schauen, was man halt wirklich mit ihr machen kann und wie gut die wirklich funktioniert, aber das Match war jetzt nicht.
Nee, das war nicht gut. Es gab auch viel, also es wirkte unsauber. Von Timing her waren halt oft nicht auf einer Höhe beide oder hatten nicht unbedingt immer den perfekten Rhythmus. Was ich auch sehr als Gefahr sehe, wenn du ihr schon diesen Titel gibst und du hast halt jetzt gerade gesagt, ja, diese Story mit dem Bruder und Co. Also, was heißt Story? Das ist ja wirklich passiert. Tragisch. Deswegen, also nicht falsch verstehen. Aber wenn die Kommentatoren das die ganze Zeit erwähnen und die als Zuschauer in die Birne hauen, und du hast eine Wrestlerin, die ist sehr jung und sie ist sehr talentiert, muss man auch sagen. Außer, dass halt die Extensions ihr echt gefährlich sind, weil das jetzt schon das zweite Match in Folge ist, wo die sich halt lösen wie sonst was. Dann hast du eine Wrestlerin, wo du die ganze Zeit eine Sache sagst und du lässt sie ja kaum reden oder nicht reden. Ich brauche einen Charakter, ich will eine Geschichte, ich will wissen, was ist deine Motivation. Dann reduzierst du die ganz schnell auf eine Sache. Und diese Sache, die wird sie sehr schnell abnutzen. Da rauszukommen ist unfassbar schwer. Wenn jemand erstmal in einer Schublade drin ist, wenn es dann die Schublade ist, ja, ich mache das für meinen Bruder, kennst du ja oft dieses, ich kämpfe für XY. Das kann sehr schnell so nach hinten pendeln und dann schädigst du halt diese Person, wenn du es so buchst. Verstehst du ein bisschen, was ich meine? Ja. Das sehe ich gerade echt als Gefahr bei ihr. Das darf man auf keinen Fall machen. Wenn jetzt, ich habe den mal nicht gesehen, wenn es halt jetzt dann eine Promo gibt von, ja, hier für meinen Bruder und sonst was, boah, dann wird's tricky. Dann kann man da.
Na, also sie hat ein Match bei Dynamite. Sie wird auch, glaube ich, nächste Woche bei Dynamite ein Match haben. Also die ist auf jeden Fall hier.
Auch reden?
Ich weiß nicht, ob sie geredet hat. Ich habe Dynamite auch noch nicht gesehen. Ich nur
na, was denkst du? Wird sie in den nächsten zwei Ausgaben mal reden und mir als Charakter näher gebracht werden?
Ich hoffe schon. Also sie hat zumindest, sie war ja auch beim Media Scrum, da war sie okay vom Auftritt her. Also ich hoffe, dass man die ein bisschen auch ein bisschen mehr erzählt oder erzählen lässt und mal ein bisschen mehr reden lässt.
Ja, ich hoffe, ich meine, sie ist sehr jung, 24 Jahre, das ist nix. Riesentalent. Den Weg finde ich halt komisch. Auch Shida wieder als Übergangsgegnerin. Aber ich fand, Shida war auch nicht gut drauf an dem Tag, ne?
Ja, irgendwie nicht so. Aber ich muss sagen, Shida hat mir jetzt auch, seit sie jetzt wieder da ist, der letzte Run, hat mich die nicht extrem vom Hocker geworfen.
Danke. Also ich vor allen Dingen, ich bin ein Shida-Fan gewesen, immer. Ich fand die jetzt zuletzt auch einfach nicht gut.
Ja, und das ist halt auch, dieser Candlestick ist halt ausgelutscht als Gimmick und als Waffe. Also, ja.
So, wie kriegen wir jetzt dabei, Waffen gab es nicht, ausgelutscht kann man auch nicht sagen.
Naja, wir hatten noch ein Segment, wo Demand sich hier einen Trios-Title-Shot für Dynamite gesichert oder gefordert hat. Und dann ging es um die Tag-Team-Titel und das, ja, also was, ich habe schon was. Es war halt ein, wie halt andere Matches, es war ein ziemlich belangloses Match auf der Road nach Wembley, weil es ist genau nach dem Match was Spannendes passiert. Es war handwerklich ein gutes Match, es waren vier Leute, die wissen, was sie tun, also Tag-Team-Titel Adam Copeland und Christian Cage gegen die Death Riders, in dem Fall gegen Claudio Castagnoli und Pac. Also kann man nicht meckern, ging auch 18 Minuten, war ein solides Tag-Team-Match.
Du sagst halt, dann immer solide.
Ja, es hatte halt null Aufbau, es hatte null wirkliche Story, es gab keinen Grund, irgendwie investiert zu sein. Es war klar, dass wir Cope und Cage in irgendeiner Form gegen irgendwen in Wembley sehen werden. Das heißt, es war völlig klar, dass die beiden anderen sich den Titel nicht holen werden. Und dann, ja, hat man sich das Match angeguckt, hat sich über ein paar Spots gefreut und hat auf die Uhr geguckt und gesagt, wann kommt jetzt hier das Finish? Und das kam dann nach 18,5 Minuten.
Ja, also das ist so ein bisschen schwierig. Das ist so, solide trifft es richtig. Solide ist aber auch nicht unbedingt was emotional Positives, finde ich. Solide ist halt. Ah.
Also es wäre.
Es passt schon gut, aber.
Es, wie wir es schon ein paar Matches gesagt haben, das wäre ein Dynamite- oder Collision-Match gewesen.
Ja, ich hatte auch das Gefühl und das. Also hätte ich dieses Match schon gesehen. Weil da muss man ein bisschen bei Cage & Cope aufpassen, sie neigen sehr dazu in den Matches, dass einer isoliert ist und quasi längere Zeit, also dieses klassische Booking von Tag Team, längere Zeit halt gegen die Kontrahenten halten muss. Tags funktionieren nicht, weil halt jemand abgelenkt ist, noch K.O. ist oder sonst was. Und dann gibt es irgendwann den Hot Take. Du hast halt einen Ablauf, der sich relativ oft ähnelt. Da muss man ein bisschen aufpassen, meiner Meinung nach. Und die Ansetzung ist auch so, da können die vier nichts dafür, aber welcher Mensch in der Halle hat wirklich geglaubt, oh, vielleicht wechseln die Titel? Nein. Und genau wie du halt sagst, bring das Ding bei Dynamite, sagt jeder, ey, ich habe ein cooles Match gesehen, war ordentlich, war solide. Und dann gibt mir eine Geschichte und ja, also, nee, ich hätte das Match nicht gebraucht, war okay. Was danach kam, ist wichtiger, nämlich, dass wir ein tolles Match bei All In kriegen.
Genau, also die Young Bucks kamen dann raus, haben ja hier einen großen Sieg geholt gegen Mox und Osprey und wir haben auch gleich hier die Grafik bekommen für das Match bei All In. schauen wir mal, ob es zwischen den beiden bleibt, weil das wäre so Babyface, Babyface, und ohne da jetzt von Dynamite zu viel zu spoilern, aber die haben zumindest, ich glaube ein Sit-Down-Interview, wo sie halt sehr respektvoll übereinander gesprochen haben. Möchte nicht ausschließen, dass die vielleicht noch irgendwie zwei grumpy old men kommen und sagen, ja, wenn ihr euch so lieb habt, dann machen wir auch noch mit. Also vielleicht wird es noch ein Three-Way mit FTR, aber mit Stand heute.
Das wäre unser Traumbooking gewesen, ne?
Ja, mit Stand heute kriegen wir auf jeden Fall hier Cobb und Cage gegen die Young Bucks in Wembley. Also nehme ich auch, ist ein Match, das hatten wir noch nie. Und die Bucks haben auch gesagt, also nach dem Match, dann haben sie sozusagen hier gegen alle Teams aus der TLC-Ära gekämpft, weil Hardys und Dudleys hat man schon in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Und ja, Cobb und Cage hat man noch nicht. Und das kriegen wir jetzt.
Ja, was kriegen wir jetzt anschließend? Kriegen wir wahrscheinlich unterschiedliche Meinungen und ein Match, was man halt sehr unterschiedlich sehen kann, weil es wird blutig. Es gibt No-Holds-Barred-Match zwischen nicht Chris Jericho, sondern The Painmaker und Tommaso Ciampa. Ich bin durch, ne? Hier ist es so warm.
Psycho-Killer, also Painmaker gegen Psycho-Killer. Das ist für mich so ein Match, das hätte ich so bei jedem 80er-Jahre-Actionfilm, wenn irgendwo eine Szene irgendwo so, wenn im Hintergrund irgendwo ein Wrestling-Match läuft, bei irgendeiner Szene, dann hätte ich mir gedacht, dass wir das kriegen, den Painmaker gegen den Psycho-Killer.
Und ich bin ganz ehrlich, ich werde wahrscheinlich wirklich allein damit stehen. Und für Sarah und mich war es sogar mit Abstand das Match of the Night. Wir hatten nicht qualitativ, sondern aus anderer Sicht. Es war ein Pay-Per-View, der sehr lange ging. Danke an Tony Khan. Der sehr viele Matches hatte, die halt belanglos waren für uns. Auch wieder vielen Dank, dass man so ein Pay-Per-View einschiebt.
Das Match hatte zumindest einen Aufbau, eine Backstory.
Das Match hat einfach Spaß gemacht. Wir hatten 23 Minuten und wir hatten alles. Wir hatten von, bitte nicht, dann vor allen Dingen auch noch dieses Mitfieber noch mehr, von wegen, nein, tu es nicht, der wird doch nicht, oh Gottes Willen, bitte nicht. Zwischen, oh, die machen es ja doch. Spannung, oh, was lassen sie sich jetzt erst einfallen, hinzu, wir müssen lachen, weil irgendwelche Eugenes, was ein Maskottchen ist, eingebaut wird und die Crowd geht komplett ab. Die Crowd hatte bei dem Match, die waren so laut, immer wieder und es gab so viel unterschiedliche Waffen, Boshaftigkeiten. Jericho, der ja auch wirklich seine Probleme hat oder sagen wir einfach diese Schwächen mittlerweile, die man immer mehr sieht, als Paymaker, er kaschiert es seit seiner Rückkehr unfassbar gut. Also mit Ciampa zusammen in der Fehde. Jedes Match ist ein bisschen anders. Es wird was erzählt. Es wird gut kaschiert, was er für Schwächen hat. Weil man sieht umso mehr auch, was für Stärken er hat. Den Paymaker-Charakter, den hat er grandios gespielt, weil er halt wirklich diese Liebe an Gewalt so zelebriert hat und wie er das sich gefreut hat. Und es war alles. Das war einfach ein Match, wo ich unfassbar Spaß hatte.
Ja, vor allem, mir hat es auch sehr gut gefallen. Und vor allem, es war so eine schöne Progression, weil du hast am Anfang wirklich so, ich sag mal, dieses WWE-Hardcore-Match gehabt mit diesem, jetzt gibt's hier einen Kendo-Stick, jetzt gibt's hier einen Stuhl, jetzt gibt's hier einen Tisch. Und dann haben sie aber sozusagen hier die AEW-Hardcore-Kiste aufgemacht. Dann gab's hier Stacheldraht und wie sind die?
Das Motto Eishockey wurde durchgezogen.
Reißzwecken auf Hockey-Pucks und Spiegel und Glas, also die haben da nichts ausgelassen und auch ein Jericho mit, ja, Mitte 50 ist sicher nicht so blöd und hat aber auch gesagt, also für ihn ist das jetzt gerade so der Run, er ist quasi so die große Rockband, die auf Tour geht und die halt so die Greatest Hit spielt und das macht er jetzt, also ich finde das ja bei Jericho, das ist jetzt quasi die Meta-Ebene der Neuerfindung. Also er findet sich ja immer gerne neu und jetzt ist es halt gerade so, die neueste Neuerfindung ist einfach ein Best-of der alten Gimmicks. Da hat man schon die Liste, jetzt haben wir hier den Painmaker. Dann schauen wir mal, ob wir dann irgendwann den Big Words Jericho bekommen. Ja, und Ciampa darf da, also ich glaube, der hat auf jeden Fall deutlich mehr Spaß, als er in der WWE hatte in den letzten Jahren, weil der darf auch wieder ein bisschen was zeigen. Der ist da wirklich im Fokus. Und
er hat ein Pay-Per-View-Match gehabt.
Er hat ein Pay-Per-View-Match gehabt und ja, jetzt hat er mal gesagt, jetzt machen wir ein bisschen so Hardcore-Spaß. Also nein, war gut, hat mir sehr gut gefallen. Und wir hatten auch einen Jericho, der dann, das war ein bisschen eine lustige Geschichte, also im Endeffekt kam hier der Bohrer wieder zum Einsatz zum Glück. Man hat es gesehen mit einem abgerundeten Bohrkopf dran. Aber die Geschichte war, ja, Jericho gewinnt durch Submission, durch in den Kopf hineinbohren.
Nein, also fürs Anfangen zu bohren. Ja. Ich finde, das haben sie gut gemacht, dass halt wirklich du gesehen hast, Ciampa will auf keinen Fall das, obwohl er die Waffe ans Spiel gebracht hat. Vorher wollte er ja Jericho aufbohren. Jericho hat dann den Bohrer genommen und selber gebohrt und es war halt wirklich so dieses so, nein, auf keinen Fall, näher, näher, näher. Und diese eine Berührung hat halt gereicht. In dem Moment so fing, oh mein Gott, nein, Schmerzen, natürlich gespielt, aber dadurch, dass Ciampa so schnell reagiert hat, hatte das für mich halt eine super Wucht und hat funktioniert. Es war eine Geschichte, die ich als Zuschauer sofort verstehe. Und natürlich für die in der Halle so, ah, oh, denken die, das ist ein richtiger Bohrer vielleicht. Nein, denken sie natürlich nicht, aber du lässt dich halt, glaube ich, auf so ein Match gerne ein. Wenn du halt kein Problem mit Blut hast, habe ich nicht. Ich mag auch schon mal Gewalt im Wrestling. Ja, es tut mir leid. Das war, wie du halt richtig sagst, es war nicht nur eine Gewaltorgie, sondern es war halt gut erzählt. Und das machte Sinn, vor allen Dingen in der Fehde, die sie halt haben. Und ich finde, Ciampa profitiert von der Fehde. Jericho auch, weil Jericho braucht keine große Fehde. Er hilft so gesehen Ciampa vom Standing her. Und mal schauen, ob es da weitergeht oder nicht. Aber den Psycho-Killer Charakter mag ich, der ist auch gut over, finde ich. Also Ciampa zieht auch Reaktionen.
Vielleicht ist Ciampa jetzt noch mehr Psycho, weil ihm jetzt ins Gehirn hineingebohrt wurde. Jetzt sind da noch ein paar Synapsen zerstört. Also er ist dann auch, er hat sich ein Handtuch gleich über den Kopf und ist rausgelaufen, hat da irgendwie versucht, vielleicht die Hirnmasse im Kopf festzuhalten.
Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Also auf jeden Fall
Er hat den Interviews auch angekündigt, also Film vom Psycho Killer, da kommt noch einiges, da hat er viel vor. Also schauen wir mal.
Es ist auch von für ihn ja ein Charakter, hatte der im Interview mit René Young, es ist so drin im Kopf, ne? Es tut mir leid. Im Interview ja auch erzählt, dass der diesen Charakter ja schon länger in der Hinterhand hatte und jetzt halt wieder rausgekramt hat, weil er jetzt die Freiheit hat. Mal schauen, was er vorhat. Also er hat auf jeden Fall jetzt alle Möglichkeiten. Und es kann viel passieren. Es gibt ja immer nur mal Wrestler. Ich muss grinsen. Es gibt nur mal Wrestler, die halt, wo du denkst, es funktioniert nicht. Und dann zünden sie, wie zum Beispiel auch eine Andrade.
Genau, das war das nächste Match. National Title Mark Davis gegen Andrade El Idolo. Und ja, wie es auch von der Storyline war, so Andrade hat sich hier von der Don Callis Family gelöst, hat jetzt hier sein World Title Match, hat er immer noch nicht bekommen. Aber zumindest durfte jetzt hier um den National Title antreten gegen Mark Davis. Und ja, das hatte zumindest eine Story. Und das Match selber fand ich aber sehr, sehr gut mit den beiden.
Da gehen wir komplett mal auseinander. Erst einmal muss ich sagen, es ist wahnsinnig gut, was man jetzt bei Andrade macht. Ich hätte es niemals gedacht, dass Andrade beim Publikum funktionieren kann, weil sowohl sein erster LEW-One als auch seine beiden WWE-Ones waren halt nicht doll, muss man einfach sagen. Es hat halt nie connected und manchmal denkst du auch, vielleicht liegt es ja nicht nur an Booking, sondern auch an einem selber. Jetzt hat man halt sehr vieles anders gemacht. Er wirkt sehr motiviert und hat es wirklich geschafft, over zu werden. Und er funktioniert auch. Und diese Geschichte, dass halt einfach seit er zurück ist, die ganze Zeit ja auch mitschwellt, ich möchte diesen Haupttitel haben, dass man das im Hinterkopf hat, hilft ihm auch. So, und er hat sogar eine Catchphrase, die funktioniert. Also Voraussetzungen sehr gut. Er hat auch ein Gimmick, womit er sich abhebt, was auch gut funktioniert. Schönes Video auch. Mark Davis auf der anderen Seite ist für mich einer der besten Wrestler im Roster. Ich finde den Typen im Ring unglaublich, wenn er nur bloß Charisma hätte. Das tut einem in der Seele weh, weil was der im Ring macht, ist großartig. Ich hatte so Bock auf dieses Match und das war meine Prediction für Match of the Night sogar. Und ich fand das Match echt nicht gut. Weil das Problem war, was beide wahnsinnig gut können, ist dieses flüssige Wrestling und auch dieses Konter-Wrestling, was ich so sehr mag. Es ist halt meine Schwäche. Ich mag das total gerne. Und in diesem Match kam nie ein richtiger Flow auf. Und ich weiß nicht warum, du hast es auch beim Publikum gemerkt, es gab viele Pausen dazwischen, zwischen den Aktionen und noch mehr Pausen, wieder Pausen, aber es gab nie diese fließende Story, diese fließenden Aktionen, die ganze Zeit ineinander übergehen. Ein, zweimal phasenweise, wurde dann aber wieder abgebrochen und ich verstehe nicht warum. Weil die beiden können wresteln wie nur wenige, aber ich fand das Match nur, ich zitiere dich, solide.
Ja, also es ging auch nicht so, also da was hat 16 Minuten ging es und ja, also müssen wir jetzt auch nicht Spot für Spot durchgehen. Andrade hat das Ding dann gewonnen mit einem Spinning Back Elbow und mit dem DM, also mit dem DDT. Hat sich dazwischen noch unter ein bisschen Mühe die Hose ausgezogen. Wo, glaube ich, auch Tess gesagt hat, na, da sollte diese Klettverschluss-Gimmicks bekommen. Ja, das war halt so ein Ding, dass du sagst, Andrade sollte einen Titel haben, also ein Mark Davis als Champion, sag ich mal, hatte eine Ablaufzeit mit dem Titel. Das ist halt auch so irgendwie, glaube ich, der unwichtigste von den ganzen Singles-Titles, die wir da im Moment haben. Aber vielleicht kann ein Andrade den ein bisschen pushen. Bin jetzt gespannt, auch Richtung Wembley. Und ich glaube, er hat aber auch, obwohl er bei CMLL früher auch war, als Sombra, ich glaube, ist auch für die Mexiko-Show noch gar nichts angekündigt. Also vielleicht kommt da noch was, es ist ja noch Collision heute live. Aber für Andrade fehlt mir gerade ein bisschen so die Idee, wer da sein Wembley-Gegner sein könnte. Aber schauen wir mal.
Ja, gucken. Also er wird auf jeden Fall einen kriegen, muss auch, weil ich möchte auch diese Geschichte, ehrlich gesagt, miterleben, weitererleben. Diese Geschichte von Andrade, der sich von der Don Callis Family gelöst hat. Und jetzt seinen Aufstieg quasi alleine macht. Ich möchte diesen langsamen Aufstieg miterleben. Jetzt hat er, der erste Schritt war das Lösen, der zweite Schritt ist jetzt der Titel gewinnen, was natürlich auch erstmal, den sollte er auch ein bisschen länger halten, nicht zu lange, aber er sollte den halten, wichtige Matches haben, nochmal Stories, um weiter over zu sein, aber diesen einen Fokus darf er nie verlieren für mich, dass er halt diesen Haupttitel haben möchte, also den World Title haben möchte. Und diese Geschichte möchte ich weiter erleben und ich glaube, du kannst halt bei ihnen sehr viele Leute reinwerfen, weil ich meine, er hat jetzt eigentlich eine Geschichte, die fast abgeschlossen ist mit der Don Callis Family. Also ist er jetzt so gesehen frei und es wird ja wohl genug Bösewichte geben, die jetzt auch irgendwie frei sind und die du halt langsam ranführen kannst und die halt auch diesen Titel haben wollen. Und da mal gucken. Aber ich denke mal, Don Callis Family ist halt für mich jetzt erstmal durch. Also da möchte ich auch nichts mehr sehen mit Andrade. Ja, das hat man gut erzählt.
Und ich glaube, die Leute aus der Don Callis Family, mit denen es für ihn noch am ehesten Sinn machen würde, ist ein Kyle Fletcher und Okada und die sind halt mit anderen Sachen beschäftigt. Ich kann mir vorstellen, weil ich weiß, dass ein Kenny Omega, der hat noch nie in der Arena Mexico gewrestelt, ist halt die Frage, also wenn du jetzt Omega als Fighting Champion zeigen willst, wenn du willst.
Ja, aber nicht Andrade, darfst du nicht machen.
Ist halt die Frage, also das ist wahrscheinlich das größte Match, was du in der Arena Mexico bringen kannst als AEW im Moment, wäre hier Kenny Omega Andrade, aber ich weiß nicht, ob das hier mit einer Woche oder nicht mal einer Woche Bild funktioniert.
Du würdest ja auch Andrade damit kaputt machen. Weil du hättest sein großes Ziel, er darf nicht scheitern. Wenn du den Weg gehen willst, musst du den langsam gehen und musst ihn dann gewinnen lassen. Weil darum ging es in der ganzen Geschichte in den letzten Monaten, dass er dieses Ding sich erarbeiten will und eigentlich verdient hat, seiner Meinung nach, und dass er will es allen beweisen. Da darfst du ihn jetzt nicht eine Woche später gegen Kenny antreten lassen, selber einen Titel halten und dann lässt ihn verlieren. Das war's dann. Die Geschichte kannst du nie wieder aufbauen.
Das ist halt das Problem vom Timing her. Darum sage ich mal, das wäre wahrscheinlich das beste Match, was du bringen könntest. Das würdest wahrscheinlich die meisten Tickets verkaufen für die Show. Aber du würdest halt die Geschichte opfern dafür.
Ja. Ja, mal gucken. Also es ist auch noch vieles möglich. Es gibt ja noch ein paar Wrestler, die momentan nicht so aktiv sind. Ein Swerve zum Beispiel, der dasselbe Ziel hat. Mal gucken, was mit denen auch ist. Aber naja. Es bleibt spannend. So. Und beim nächsten Match bin ich ehrlich, ich hatte einen Markout. Ich hatte einen richtigen Markout. Ich bin aufgestanden. Nein, ich bin aufgesprungen. Es sind darunter, ich muss es dazu sagen, Sarah war zu müde, weil ihr ging der Pay-Per-View einfach zu lang. Ist während Andrade dann halt irgendwann rübergegangen ins Bett, sich hingelegt. So, und dann kam halt Willow gegen Tekla und dann kam das Ende. Und ich bin aufgesprungen. Ich habe auf die Couch geprügelt, wie beim Tor für Eintracht Frankfurt. Wo ich dann einfach nur, ich habe vor mich hingerufen, vor mir, endlich, 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 endlich. Ich bin mit diesen Worten, wie ein Psychopath oder Psycho-Killer, ins Schlafzimmer gelaufen. Endlich, endlich, endlich. Sarah wird wach, so, was? Sie hat es, endlich. Sie hat was? Dann ich so, hör hin. Und genau in dem Moment hörte man von drüben, New Champion Willow. Und in dem Moment sie, oh ja, endlich. Was viel sagt, weil diese Frau, Willow, hat es verdient. Die hat es so verdient. Erstmal war Tekla hatte eine schlechte Regentschaft, aber Willow hat das so verdient. Diese Frau bringt alles mit. Wir können gerne das Match anschließend drehen, aber diese Frau muss mal gelobt werden. Die ist am Mikrofon mit Abstand aktuell die Beste.
Ja, die hat halt
da gibt es nicht viel
Charisma, das sonst niemand auf dem Niveau hat mit Toni Storm, aber sonst halt nicht.
Genau, also das so. Sie hat einen eigenen Look. Sie hat einen eigenen im Ringstil. Und was sie schon gewrestelt hat, wir hatten bei ihr schon Hardcore-Matches gesehen, die richtig gut waren. Sie hebt sich ab, sie liefert ab, sie macht fantastische Matches. Sie funktioniert einfach und reißt sich seit so langer Zeit den Allerwertesten auf. Die hat diesen Titel so unfassbar verdient. Ich hatte eine Prediction für dieses Jahr gesagt, Willow muss den Titel holen. Also wir haben ja gesagt, vor einem Jahr, was wird passieren? Ich wollte das. Das war mir das Wichtigste, weil ich möchte, dass Willow, die soll durchstarten. Und die hat es so verdient. Jetzt haben wir eine Ansetzung. Wir haben immer noch nicht über das Match gesprochen, ist aber auch egal. Wir haben eine Ansetzung, als ich dieses Bild gesehen habe, auf dem Titan-Song, siehst du einfach nur Willow gegen Mercedes und denkst einfach nur Money. Ich musste so grinsen. Ich hatte nebenbei einfach nur gedacht, boah, ich habe so Bock auf diesen Event.
Ja, ist auch das größte Match, was ich bringen kann. Und vor allem, die haben ja wirklich eine lange Geschichte. Und also Willow war ja die Gegnerin von Mercedes, noch bevor die bei AEW war. Da ging es um den New Japan Strong Women's Title, glaube ich, in den USA, das Match auf einer New Japan Show, wo sich Mercedes da bei dem Sprung vom, ich glaube, vom Top Rope nach draußen oder so, hat sie sich ja hier den Knöchel ordentlich gebrochen. Und Willow war der Gegner. Und Mercedes hätte dieses Match gewinnen sollen und hat dann aber, also die hat gemerkt, der Fuß ist durch und das wird auch nicht, also das wird auch länger dauern. Und hat ja dann in dem Match sozusagen hier das Finish geändert und Willow hat sie dann besiegt. Also hat sich hier diesen New Japan-Titel geholt. Und das war ja auch so ein bisschen der, ja, das hat eigentlich Willow als ernstzunehmende Wrestlerin etabliert und das war eigentlich so dann der Aufstieg. Dann hat sie den TBS-Titel gewonnen, dann hat sie hier die Tag-Team-Titel gewonnen und jetzt hat sie, also sie ist sozusagen hier der erste weibliche Triple Crown Champion bei AEW. Und bin ich bei dir, also die hat es jetzt absolut verdient und ist auch die, und das ist natürlich auch die Frage, gibst du jetzt sozusagen hier die einmonatige Regentschaft oder
das ist es halt hier
in Wembley Mercedes besiegen?
Es ist beides möglich und es fühlt sich halt richtig an. Also es fühlt sich spannend. Ich möchte Promo-Duelle haben. Ich möchte eine Story, weil beide können Stories erzählen. Und Stories hatten wir lange nicht mehr, wenn es um also den Women's World Title
geht. Ohne zu spoilern, sie haben bei Dynamite schon damit begonnen.
Also danke, das freut mich schon. Also darauf habe ich Bock. Ich habe Bock auf eine Story bis All-In. Und bei All-In haben wir eine Situation, die halt großartig ist, weil jede andere Wrestlerin, die den Titel gehalten hätte, die beim All-In gegen Mercedes angetreten wäre, hätte jeder gewusst, alles klar, keine Spannung, wir wissen, Mercedes macht das Ding. Es ist die einzige Konstellation, wo es ist so, ist beides möglich. Und zwar 50-50. Ohne irgendwie Tendenz zu irgendwas. Und wenn ich etwas möchte im Wrestling, dann ist es genau das, dass ich nicht voreingenommen weiß, was passiert, sondern einfach so, es kann alles passieren, dieses Gefühl haben. Und dann einfach nur, okay, wenn alles passieren kann, lehne ich mich halt zurück, denke nicht zu viel nach und genieße einfach. Und deswegen freue ich mich unfassbar über diese Paarung und über ihren Titelgewinn.
Ja, und ich glaube, jetzt haben wir es vorweggenommen. Also Willow hat hier gewonnen. Ja, war ein gutes Match. Wir hatten einen Run-In von Sky Blue. Die hat dann hier noch den Fuß von Tekla aufs Seil gelegt. Das, im Endeffekt, also sie hat hier nicht irgendwie mit einem Spear oder sowas gewonnen oder mit der Dr. Bomb. Sie hat tatsächlich hier mit einem Backslide gewonnen. Also du kannst auch nochmal hier ein Rematch jederzeit ansetzen zwischen den beiden. Conglomeration kommen dann raus, haben auch gefeiert. Sie hat einen Rucksack bekommen, auch für ihren Gürtel. Also war eine Geschichte. Und ja, Mercedes saß sozusagen hier in der Skybox, hat sich das Ganze angeguckt. Und ja, war klar, was das Match dann sein wird.
Also, und ich nehme das mit, ganz ehrlich. Also, es gab bei diesem Pay-Per-View, er war sinnlos für mich. Außer das hier, das nehme ich komplett mit, weil dafür war es wert. Und man hätte es auch Weeks machen können, aber das passt so. Was der Pay-Per-View auch mitgebracht hat, sind diese Momente, wenn auf dem Titan-Zone, auf diesem großen Bildschirm, Matches für All-In stehen, die jetzt offiziell sind. Das ist halt der Fall gewesen bei Cape Cope und Young Bucks und jetzt hast du es halt bei Willow und Mercedes auch und das fühlte sich jedes Mal, wenn dann so ein Match ist offiziell an, direkt so BAM. In dem Moment ging mein Hype-Level für All-In direkt mal diese BUP nach oben. Dann beim nächsten Bild BUP nach oben. Und,
ja,
und
nach dem nächsten Match hat man auch einen Titan-Tron-Moment.
Genau, ging es wieder BUP da oben.
Genau, sind beim Main Event. Ja, Kenny Omega als World Champion gegen den TNT-Champion Kevin Knight. Wie gesagt, hätte eigentlich der krönende Moment sein sollen, wo hier Omega sich den Titel von MJF holt. Hat man jetzt vorgezogen, wahrscheinlich auch wegen einer Verletzung von MJF, der wahrscheinlich bis All-In gern wieder fit sein möchte. Und ja, was haben wir bekommen? Wir haben 25 Minuten ein sehr, sehr gutes Match bekommen, wo, glaube ich, im Vorhinein klar war, wie es ausgehen wird.
Ich möchte dich etwas fragen. Als jemand, der gerne mal eine andere Meinung als ich hat. Und das zu Recht, weil du hast mehr Ahnung als ich. Gehen wir mal kurz auf Kevin Knight ein. Kevin Knight, der Mann, der in einem Main-Event rauskommt und es ist Totenstille. Es ist Totenstille. Es gibt keine zu große Buhrufe, wo du denkst, oh, der wird ausgebucht wie sonst was. Keine Jubel, sondern einfach die Musik ertönt und die Musik ertönt halt. Und es ist nicht so, dass irgendwie ein Pop kommt oder irgendwie eine Reaktion hörbar kommt. So ging es uns auch immer so. Also immer, ich finde, bei Kevin Knight zündet bei mir halt noch gar nichts. Ich verstehe, was man in ihm sieht, aber ich sehe es halt jetzt noch gar nicht. Also gar nicht. Ganz, ganz, ganz weit weg. Wie geht es bei dir? Weil ich verstehe gerade nicht, warum man den Mann so extrem pusht. Talent hat er natürlich. Aber du merkst doch, jede Woche für Woche, egal bei welcher Crowd, es funktioniert ja nicht. Wie siehst du das? Siehst du, dass das funktioniert? Oder?
Na, es funktioniert nicht. Ich tue mir ein bisschen schwer, weil ich finde, dass der in der Don Kennis Family ganz, ganz falsch aufgehoben ist und dass ihm das nicht hilft, weil ja, das ist jetzt so ein bisschen fast zum B-Stable verkommen. Das sind nicht mehr so die Top-Heels. Also die haben hier Kyle Fletcher und Okada. Der Rest ist halt so ein bisschen, Andrade ist jetzt weg. Der Rest ist halt so ein bisschen Midcard-Spaß in Wahrheit, obwohl die sehr, sehr viel gute Leute haben. Und jetzt ist auch ein Kevin Knight drin und wir haben das ja gesehen und das hätte ich mir gewünscht und ich glaube, das hätte ihm auch wesentlich mehr gebracht. Und vielleicht kommt das noch. Weil wer war der Erste, der Kevin Knight damals gesagt hat, ja, da musst du ja auch ein bisschen der Killer werden und musst irgendwie für dich was tun. Das war eigentlich ein Swerve Strickland. Und ich glaube, wenn man hier Kevin Knight mit einem Swerve zusammengespannt hätte eine Zeit lang, hätte der wesentlich mehr profitiert, weil dann hätte er so der junge Killer sein können. Ich meine, es wäre dann so ein bisschen fast ein Duplikat von der Moxley-Osprey-Story gewesen, aber sozusagen Swerve hätte ihm halt beibringen können, rücksichtslos zu sein, um an sein Ziel zu kommen. Und irgendwann hätte es dann mal den Split oder so gehabt. Aber ich glaube,
du hättest ihn zumindest auch ranführen können ans Publikum, weil ich finde, Kevin Knight, wenn du dir ein Mikrofon gibst, das funktioniert gar nicht.
Das hätte vom Charakter her auf jeden Fall deutlich besser funktionieren können, wenn er so ein bisschen der, ja, das wäre so ein bisschen diese Star Wars Sith, weiß nicht, Rule of Two oder was es da gibt, wenn sozusagen hier der böse Meister Swerve Strickland irgendwie seinen Nachfolger ausbildet. Das hätte, glaube ich, mehr gebracht als hier die Don Callis Geschichte.
Ja, und auch der Fokus, also ich weiß nicht, ob man ihnen einen Gefallen tut, wenn man ihn halt 15 Minuten reden lässt. Weil du merkst, wie, also der Mann hat ja Sprungfedern. Wrestlerisch sieht man auch in diesem Match im Übrigen, ne? Im Ring kann der richtig was abliefern. Wahnsinn. Also wirklich absolut beeindruckend. Aber Charisma, auf dem Poster wirkt er grandios. Aber sobald er anfängt zu reden, ist das halt ein bisschen so wie die Daniel Garcia. Das ist dann halt schwierig. Und dann redet er halt im Duell mit Leuten, die das halt richtig gut können. Und wirkt halt dadurch halt noch schlechter, als er eigentlich ist. Und du hast ihn ja quasi gar nicht diese Zeit geben lassen, dass er halt so vom Micwork halt so seinen Charakter richtig aufbauen kann, weil der Push kam ja sehr schnell. Also so am Stück halt. Das war bumm. Und ich finde die Segmente mit ihm echt schwierig, weil ja, er versucht einen auf cool zu machen. Aber kennst du das, wenn jemand versucht, einen auf cool zu machen, so wie wir, da wirkt es halt noch uncooler.
Ja, und ich glaube, bei Kyle Fletcher letztes Jahr war es was anderes, weil ich glaube, da war das geplant, dass man sagt, der bekommt hier sein World Title Match gegen Hangman und ich sag mal, das hat den ja auch wirklich als Main Eventer oder als zumindest sehr nah Main Event etabliert. Ich glaube, es war tatsächlich halt so, ich glaube, das war so ein Tony Khan-Ding, wo er gesagt hat, also den finde ich persönlich richtig gut. Mhm. Ich möchte das vielleicht duplizieren, ich möchte ihn gegen Kenny ansetzen, weil das Match, das ich eigentlich machen wollte, kann nicht machen. Wenn es nach mir geht, ich hätte hier gebracht sozusagen die fünfte Instanz von Kenny gegen Okada, weil Okada hat ihn zuletzt besiegt. kenne, wird wahrscheinlich diesen Titel nicht ewig haben, also wahrscheinlich nur noch einen Monat. Und das wäre jetzt die eine Chance gewesen, die du gehabt hättest, dass du sagst, du kannst hier machen Kenny Omega gegen Okada, das legendäre Match um den AEW-Titel. Ich glaube, das hätte auch mehr gezogen, das hätte mehr Interesse gebracht. Ich glaube, das wäre das richtigere Match gewesen. Wir haben ein sehr gutes Match bekommen, aber ich bin bei dir in Kevin Knight. Das zündet noch nicht so und das finde ich schade. Und ich will auch nicht, dass man den sozusagen schon vorzeitig verheizt, sondern ich will eigentlich, dass der die Möglichkeit bekommt, sein Potenzial voll auszuspielen. Vielleicht dauert es noch ein, zwei Jahre, aber wie gesagt, ich glaube, der hätte einerseits besser funktioniert mit einem Swerve. Ich glaube, der hätte sogar besser funktioniert hier mit dem Hurt-Business sogar, weil dann hätte es noch einen MVP gehabt, der so ein bisschen für ihn die Promos halten kann. Also irgendwo in dem Umfeld, glaube ich, hätte es besser geklappt als ja hier mit der Don Callis Family und ja, wo er so ein bisschen das dritte Rad am Wagen auch ist.
Ja, und dann hast du halt diesen Main-Event, wo einfach jeder weiß, es kann nichts passieren. Es ist unmöglich. Und das ist, glaube ich, für Wrestler sehr undankbar, weil du kommst halt raus, du willst ja Spannung erzeugen, aber wenn halt alle da sitzen, von so, ist so, als wenn mir jemand gespoilert hatte, ey, Darth Vader ist der Vater von Luke und dann so, guck anschließend den Film, ja, ist das halt was ganz anderes. Und genauso war das bei diesem Match, weil es tat mir leid, weil nüchtern betrachtet, wrestlerisch, wenn ich halt nichts wissen würde im Vorhinein und auch nicht vom Standing, sondern ich sehe nur dieses Match neutral, würde ich sagen, boah, was ein Banger. Aber ich habe halt vorher Wrestling geguckt und ich habe auch Dynamite geguckt und ich weiß, welches Standing wer hat. Und dadurch war es mir halt einfach so egal. Kein Hope-Spot hat funktioniert, kein Spannungspunkt hat bei mir funktioniert. Ich habe nur die ganze Zeit gedacht, ey, coole Aktion, aber Kenny Omega ist ja vor allen Dingen, ich meine, er ist ja körperlich jetzt halt, er ist halt nicht mehr der Jüngste, macht das unfassbar gut im Ring, aber er ist halt, seine größte Stärke ist ja vor allen Dingen dieses Storytelling. Storytelling, wenn aber keine Spannung aufkommen kann, ist halt sehr schwierig oder unmöglich. Und das war halt bei mir wirklich der Fall. Ich muss es zugeben, ich war komplett assi. Ich habe die Arme verschränkt, habe nur gedacht, boah, wie lange noch, machen sie gleich noch? Boah, beeilt euch ein bisschen, ich kann nicht mehr. Und das war halt schade, weil das haben sie nicht verdient, aber ich kann es nicht anders bewerten. Wie geht's dir? Also, oder kannst du es nachvollziehen?
Ja, eben. Ich meine, wie gesagt, wrestlerisch war das wirklich gut. Aber es war, glaube ich, der AEW Main Event mit der wenigsten Spannung des Jahres. Also nichts, wie gesagt, wenn du mir das irgendwie als Match bei Dynamite gegeben hättest oder vielleicht sogar noch, wenn er nicht geturnt, also ich glaube, es hätte sogar besser funktioniert für Kevin Knight, wenn der das Babyface bekommen hätte. Dann hätte er so der Junge sein können, der bekommt jetzt hier seinen ersten großen Titelshot, schafft es halt doch nicht ganz, aber es ist nichts verloren. Er hat ja sozusagen gegen den Besten der Welt oder einen der Besten der Welt verloren und vielleicht dann beim nächsten Mal. Und diese Dynamik aber als Heel, das funktioniert halt. Also wenn du sozusagen der junge Aufstrebende als Heel bist, dann musst du das Ding entweder gewinnen, dass du nachher sagen kannst, ja, schaut mal, ich bin jetzt hier der Youngest in Charge, aber das ist wer anderer, das ist hier Liam Slater. Aber dann kannst du das machen. Also wenn du entweder bist du hier der junge Cocky Heel und kannst sozusagen hier das Backup und holst das Ding, oder du bist irgendwie so das junge Babyface, das hier gegen den Veteranen gut aussieht, aber es geht sich halt doch knapp nicht aus, dann nimmst du auch noch was mit.
Aber das war ja auch die Story im Match.
Ist halt schwierig.
Ja, und vor allen Dingen war das die Story-Match. Also du hast halt dieses, im Match hast du halt die ganze Zeit gesehen, Kenny Omega ist halt ganz klar der Veteran, der halt immer wieder Kevin Knight so den Wind von Segel nimmt und dann halt, wie soll man sagen, Kevin Knight hat halt immer mit irgendwas Fiesen die Dominanz von Kenny gebrochen, aber eigentlich nie wrestlerisch richtig, sondern halt, er muss halt ein bisschen fieser sein, sei es halt mal wegschubsen oder hier ins Gesicht oder sonst irgendwas. So hat er halt Kennys Dominanz, und das war halt pure Dominanz, halt unterbrochen. Dann gab es hin und her, aber es war halt trotzdem, wie du halt sagst, diese Geschichte, hier der Rudelführer so gesehen gegen den Jungspund. Und wenn der Jungspund halt böse ist, funktioniert das halt noch weniger. Und es tat mir halt leid, weil du hast halt auch die Crowd war genauso. Also du hast bei der Crowd gemerkt, die honorieren die Leistung da, die können aber nicht komplett reingehen, weil sie halt genau wissen, passiert nichts. Und das, was danach war, das war halt viel, viel, viel wichtiger. Das und das ist halt,
wirklich, also ich meine, ja, ich glaube, wir können es abkürzen. Wir wissen, Kevin Knight hat das Ding nicht gemacht. Keen One-Winged Angel verloren. Was passiert danach? Also Kevin Knight verliert, ist sozusagen raus aus dem Ring. Es kommen sofort die Death Riders raus. Garcia, Wheeler Yuta, Pack, Claudio Castagnoli attackieren hier Kenny Omega. Also wird sofort, hier gibt es den sozusagen den Horseman Beatdown. Die Young Bucks kommen rein, werden aber auch abgefangen, werden hier übers Guardrail nach draußen geworfen. Und Claudio Castagnoli schnappt sich in den Stuhl und es soll hier sozusagen diesen Pilmanizing Spot gegen den Nacken geben. Also genau das, was hier vor einem Jahr oder ein bisschen mehr als einem Jahr bei Forbidden Door Will Ospreay außer Gefecht gesetzt hat, offiziell sozusagen hier der Stuhl um den Nacken und es soll hier sozusagen der Nacken gebrochen werden, weil Moxley hat es ja angekündigt, wenn du sozusagen nicht abdrückst, dann drücken wir für dich ab. Jetzt kommt hier aber dann Will Ospreay raus und unterbricht das Ganze mal. Und dann, also das war von der Szene her, fand ich sehr schön, weil dann geht ein Wheeler Yuta, der so der absolute Schleimbatzen ist.
Er hat quasi den Pack gemacht damals.
Also. Richtig, genau. Richtig, ja. Ja, schnappt sich hier Will Ospreay, umarmt ihn, sagt, komm, ja, guck halt nicht hin, ist alles gut. Und deutet sozusagen hinter dem Rücken von Will Ospreay so rüber zu Claudio so. Los, geht schon. Ne? Ja, wird natürlich weggestoßen. Claudio wird weggestoßen. Also Will Ospreay räumt mal hier mit den Death Riders auf, schnappt sich den Stuhl dann. Moxley kommt raus, geht in den Ring, auch so hier Hände hinter dem Rücken, quasi, ja, bin keine Gefahr, kannst mir auch den Stuhl auf den Schädel hauen, wenn du willst. Und nimmt ihm den Stuhl ab und holt dann was aus der Tasche. Und es ist natürlich hier der Plastikbeutel, also das Ding, mit dem sie damals hier Bryan Danielson außer Gefecht gesetzt haben. Und er will jetzt hier, dass Will Ospreay hier das Gleiche sozusagen mit einem Kenny Omega tut. Also hier Plastikbeutel über den Kopf. Und ja, Ospreay zögert, du siehst die Hände zittern. Aber was macht er? Er zerreißt mit ein bisschen Mühe dann den Plastikbeutel. Und ja, gibt auch einen Elbow gegen Moxley. Und Moxley hält dann auch mal die anderen zurück und sagt halt, okay, wenn das so ist, dann halt nicht. Ospreay nimmt auch hier, glaube ich, sein Kneepad, wo dieser Death Riders Patch drauf ist, wirft das weg. Ja, und jetzt hast du sozusagen hier mal den ersten Part von dieser Geschichte, nämlich, also der Ospreay ist weiterhin der Gute, er hat sich sozusagen hier vom Teufel losgesagt. Also er lässt sich hier nicht verführen auf die dunkle Seite. Er will das Ding fair gewinnen und der Titel liegt da, er nimmt sich den Titel, es ist nicht mal so dieses klassische, ich habe jetzt hier den Titel, ich gucke den Titel an, sondern hat den Titel sozusagen auf beiden Händen, geht zu Kenny Omega hin, übergibt ihm den Gürtel, hat aber auch noch diese Plastikfetzen in der Hand und ja, Kenny nimmt das mal positiv auf, es gibt glaube ich sogar einen Handshake oder eine Umarmung und du hörst auch
Handshake.
Genau, du hörst doch noch, wie Ospreay zu ihm sagt, so ja, also keine, sonst niemand mehr, es geht nur um dich und mich und wir machen das jetzt fair, es ist nur zwischen uns beiden. Die posieren beide auf den Turnbuckles, glaube ich, wechseln sogar nochmal die Seiten. Und ja, Ospreay steht hier am Turnbuckle und feiert. Und von hinten kommt Kenny Omega, nimmt sich auf die Schultern, bang, One Winged Angel auf den Nacken. Young Bucks kommen rein, sind auch mal irgendwie verwirrt, was da jetzt los ist. Posieren aber dann mit Kenny Omega und jetzt hast du die sehr, sehr schöne Geschichte eigentlich erzählt, dass du sagst, also Kenny Omega hat mit Ospreay, der hat sich jetzt aktiv dafür entschieden, er will ein Guter sein und Kenny Omega sagt aber, ja, ich bin aber nicht unbedingt, also er sagt nicht unbedingt, ich bin der Böse, aber der sagt, ich habe keine Skrupel und ich drück ab, wenn sich die Gelegenheit bietet.
Er hat genau das, was Moxley gesagt hat, was du mitbringen musst, um Champion zu sein.
Genau, und du hast jetzt auch wieder diese, wenn du das jetzt alles Revue passieren lässt und du kannst ein super Video-Package draus machen. Ich glaube, wir hatten das die Woche davor oder zwei Wochen davor bei Dynamite, wo ja Moxley hier Kenny Omega konfrontiert hat Backstage und zu ihm gesagt hat so, ja, manche von uns also werden sich nicht ändern und man kann nicht immer aus seiner Haut raus. Und das hat man natürlich gedacht, da redet Moxley von sich selber. Aber manche haben auch gesagt, ja, Moxley, weil er hat damals auch Moxley sozusagen den Titel abgenommen, unfair. Also Moxley hat das vielleicht auch über Kenny Omega gesagt, so ja, du stellst dich jetzt hier als den Guten dar und den Champion und den Fern-Champion und den Veteranen, aber in Wahrheit ist er sozusagen immer noch der rücksichtslose Cleaner.
Ja, ich meine, die Geschichte muss halt jetzt eigentlich sein, dass Ospreay, von dem wir beide wahrscheinlich ausgehen, dass er den Titel gewinnt, man muss ja sein, Wahrscheinlich liegen wir falsch, weil wir sind uns zu sicher. Aber wenn du die Geschichte erzählen möchtest, den Titel gewinnen, muss ja die Geschichte sein. Er muss den Trigger ziehen.
Wir sind nicht mehr in der Vince Russo-Ära. Also du wirst jetzt das, was die Leute haben wollen. Das macht ja gutes Booking schon auch aus, dass du sozusagen schon siehst, wo die Reise hingeht und dann.
Weißt du, du sprichst gerade.
Irgendwie die Logik.
Nein. Die Sache, ich traue AEW da nicht mehr, weil wir haben die Death Riders erlebt. Wir haben die Titelregentschaft von John Moxley erlebt, wo wir waren mehrfach, tausendprozentig waren wir beide sicher. Alles klar, das war's. Und jedes Mal hat Moxley gewonnen. Wo wir dachten, das kann nicht wahr sein. Das ging über Monate. Wir waren uns so sicher. Wir haben gesagt,
den größten Moment hingezielt hat und einen größeren Moment.
Nein.
Mit Ospreay im Stadion hast du nicht.
Den größten Moment haben wir mehrfach gesehen. Erinnere dich zurück, du hast das vergessen. Wir waren so sicher, wir haben gesagt, die Geschichte läuft nur darauf hinaus, jetzt ist das Finale, dann Ende. Es macht gar nicht anders Sinn und es ging weiter und weiter. Und ja, ich gehe davon aus, dass Ospreay gewinnt, aber wir reden von Tony Khan und der ärgert uns und ich traue dem nicht, vertraue ihm nicht.
Wir werden genau diese Szene kriegen, du wirst irgendwie einen blutenden Omega haben, du wirst irgendwie vielleicht einen verletzten Omega haben und Ospreay muss hier irgendwie den Trigger ziehen, dann wird es einen Nearfall geben und dann wird er irgendwann vor dem Moment stehen, so packe ich jetzt den Tiger Driver aus oder nicht, packe ich jetzt irgendwie die Hidden Blade nochmal zum 18. Mal aus. Also da wird's,
wir werden den Tiger Driver sehen.
Dann wird es eine Attacke geben gegen den Bauch, den Verletzten. Also ich glaube, das wird ein hochdramatisches Storytelling-Match und ich glaube, dass wir am Ende des Abends einen Will Ospreay mit Frau und Kind im Ring sehen werden, mit dem Titel vor seinen Fans daheim. Aber gucken wir mal. Wir wissen auf jeden Fall, das wird hier unser Main Event werden und es ist, glaube ich, tatsächlich zum dritten Mal. Ich glaube, wir hatten noch nie in Wembley das World Title Match im Main Event. Wir hatten noch nie das große Heel Babyface Ding, weil wir hatten zuerst MJF.
Die World Title hatten wir doch.
Nein, wir hatten MJF, Adam Cole, die beide Faces waren. Wir hatten dann Bryan Danielson gegen Swerve, wobei
Swerve. Ach so, aber ja, also es ging ja um
Titel. Eigentlich auch ein Babyface. Der hat halt hier natürlich den Heel gespielt und jetzt wird natürlich auch ein Kenny Omega mehr den Heel spielen. Aber wir haben eigentlich jetzt hier dreimal Babyface gehabt.
Ja, aber ist man denn, jetzt bin ich mal der Moxley, ist man denn ein Heel, wenn man einfach weiß, dass man halt als Champ muss auch über Leichen gehen?
Nein,
ist das wirklich nicht Heel?
Aber er spielt natürlich jetzt mehr die Rolle. Das ist halt so wie in den 50er, 60er Jahren. Das ist so dieser klassische Lutez, der auch kein Heel war, aber der ist hier so von Territory zu Territory gereist. Und wenn der halt gegen das lokale junge Babyface angetreten ist, dann war er halt so der Hinterschlag oder verschlagene Veteran. Der war nicht unbedingt böse. Aber das war genau diese Kenny Omega-Rolle, wo er gesagt hat, leicht mache ich es dir nicht, ich kenne alle Tricks und ich habe auch keine Skrupel und ich werde alles tun, um meinen Titel zu verteidigen. Und wenn
also
abnehmen willst, dann musst du dich halt richtig bemühen.
Ich hätte lieber The Rock Hogan-Moment. Ich hätte lieber dieses, lass Kenny Omega gar nicht sich heelisch verhalten, sondern einfach hart. Wenn ein Champion hart ist, ist es für mich nicht heelisch. Ich habe Swerve auch gefeiert, damals, als der Champ war, und da war der bestimmt nicht nett. Deswegen, ich würde das nehmen, weil es ist irrelevant. Das Publikum wird ihn eh ausbuhen. Die werden eh auf Ospreys Seite sein. Also lass es doch einfach so sein zum Beginn, dass die Voraussetzung gar nicht ist, Heel Face, weil in diesem Match Hogan Rock kann man auch eine andere Geschichte erzählen. Da kannst du auch dann böser sein. Da kannst du erstmal abwarten, wie sind die Reaktionen und entsprechend der Reaktion deine Story erzählen.
Ich glaube auch nicht, dass ein Kenny Omega aus dem Wembley Stadion rausgebuht wird. Also das und auch da wieder ohne Spoiler, also auch die Geschichte hat man bei Dynamite jetzt schon wieder weiter erzählt. Und nein, ich glaube, es wird wirklich in diese Richtung gehen. Also da wird keiner, der Kenny Omega wird nicht so der klassische Heel sein. Aber er wird halt so das Babyface sein, der sagt, also leicht mache ich es dir nicht und wenn ich eine Möglichkeit sehe, dann werde ich sie skrupellos nutzen. Und auch da wird es den One-Winged Angel auf den Nacken geben und ein Kick-Out wahrscheinlich. Und jetzt...
Ich bin gemutet. Ich
nicht mehr gehört, genau.
Ich war gemutet, es tut mir leid. Aufschreiben, nicht aufschreiben, nein, machen wir nicht.
Cut, hat Olaf gesagt, muss man da schreien, dann weiß er, wo er schneiden muss.
Cut.
Habe ich hiermit gemacht.
Und Fans von Longtime Storytelling werden jetzt auch belohnt, weil genau diese Geschichte, dass Osprey halt rücksichtslos sein muss, den Trigger ziehen muss, die Geschichte ist lange, 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 lange erzählt worden. Die begann vor vielen, vielen Monden. Lange ist es her, dass auch nicht dieses Jahr, auch nicht letztes Jahr, sondern davor schon, dass es ja genau das war, wo Osprey begonnen hat, an sich zu zweifeln, wo es ja auch das Thema war von, ey, kann ich ihn durchziehen oder nicht? Ich habe aber ein schlechtes Gewissen. Aber das ist deine größte Waffe. Setz sie doch ein. Nein, ich möchte nicht. Und ich finde das halt toll, weil ich bin Fan von Longtime-Storytelling, wenn ich halt einfach ein Jahr, zwei Jahre später was in einem Charakter wieder entdecke, wo ich denke, ja, es macht Sinn, weil das habt ihr mir schon damals erzählt und das war damals schon einfach das, woran er gescheitert ist. Dann lass ihn doch halt wieder diese Geschichte weitererzählen. Das finde ich super. Also wirklich, da Hut ab.
So. Ja, und vor allem wir hatten ja dieses Match vor ein paar Jahren bei New Japan und das war erstens mal fantastisch und auch da kannst du natürlich deine Callback-Spots zu diesem Match machen, also das, ja.
Die du dann sehen wirst, ich nicht.
Ich muss, vielleicht macht Sinn, sich dieses Match nochmal vorher
anzugucken. Nein.
Aber ja, das wird, glaube ich, gut werden. 2023 war das im Tokyo Dome.
Boah, waren wir noch jünger. Apropos, ich bin beim Pay-Per-View auch gealtert. Wir müssen zum Fazit kommen. Und das wird, glaube ich, spannend.
Wer macht denn den Anfang hier?
Du darfst aussuchen. Du wirst wahrscheinlich die humane Lösung sein. Ich bin die Grumpy-Lösung.
Ja, dann machen wir mal die Grumpy-Lösung.
Die Grumpy-Lösung. Die Streak ist gebrochen. Ich fühle genauso wie bei Undertaker damals, dass die Streak gebrochen wurde. Jetzt auch die Streak wurde gebrochen. Der fantastischen Pay-Per-Views in Folge. Dieses Streak war unfassbar. Ganz ehrlich, Hut ab mal gezogen an AEW, was für Pay-Per-Views abgeliefert wurden. Ich habe Wertungen verteilt, was ich niemals gedacht hätte, von 7, 5, von 8. Ich bin auf Maximum gegangen. Ich habe es niemals gedacht, aber die Pay-Per-Views waren so gut. Und dann haut man halt sowas hin, was ich nicht mehr gewohnt war. Weil ich bin halt momentan nur AEW-Gucker und ich brauche diesen Pay-Per-View nicht. Ich hoffe, es wird nicht passieren. Das ist einfach nur das utopisches Gerede, dass Tony Khan merkt, oh, das Feedback ist so von allen Seiten, brauchen wir nicht diesen Pay-Per-View. Bitte lass die Story oder die Road to All In länger erzählen, ohne ein Pay-Per-View dazwischen, den kein Mensch sehen wollte. Es ist nicht so, dass wir da standen und haben gedacht, ey, im Kalender fehlt noch was, bitte, bitte mach ein Pay-Per-View. Auf keinen Fall. Und so hat sich das auch angefühlt. Das fühlte sich an wie eine Dynamite-Sondersendung. Und das ist nicht gut für ein Pay-Per-View. Es ging sehr lange, was ich eigentlich nicht schlimm finde bei AEW, anders als Olaf, Gruß an Olaf. Weil wenn ich cooles Wrestling kriege, sag ich einfach, da kriege ich verdammt viel für mein Geld. Hier war es einfach so, dass von den Ansetzungen her ich keinerlei Emotionen bei mehreren Matchen hatte. Und da können die Wrestler nichts dafür, aber das ist dann schwierig. Wenn es dann auch noch wrestlerisch auch nicht immer knallt, boah, ich bin ehrlich, ich habe den Pay-Per-View geguckt, um mit dir die Review zu machen und viel Spaß hatte ich nicht unbedingt. Kickoff-Show, cooles Ding. Die ersten drei Matches haben Bock gemacht, auch wenn ich nicht bei jedem emotional drin war, oder eigentlich bei gar keinem, haben Bock gemacht, gutes Storytelling war dabei und dann ging es halt krach nach unten, hatte nochmal einen Ausschlag für mich mit dem Painmaker-Match. Willows Sieg ist super. Aber ich hätte das ganze Ding nicht gebraucht und es waren halt wirklich auch Matches dabei, die nicht gut waren und ich gebe 8 von 8 Bananen, ich gebe 7, 5 von 8 Bananen, gehe ich es einfach runter auf, ich gebe 5 von 8 Bananen und das ist für mich genau das, was du vorhin gesagt hast, solide, aber nicht im positiven Sinne. Das war einfach solide, es war okay.
Das geht eine Spur höher, ich bin bei 5,5, also ich wäre bei 6 gewesen, aber es waren, also ja, das Chain-Match war nicht so berauschend und einfach, ja, sind wir halt anderes gewohnt von AEW, wobei es lustig ist, sind wir anderes gewohnt von AEW. Es spricht halt auch sehr dafür, was AEW jetzt mittlerweile abliefert, weil wenn ich so einen Pay-Per-View bekommen hätte, ich weiß es nicht, 2000, wann war die ganz furchtbare WWE-Zeit, wo alles nur noch Grütze war und wo es keine guten Alternativen gab. Also wenn ich so 2000, ich weiß es nicht, 2013, 14, auch bevor New Japan voll abgehoben ist, wenn ich so einen Pay-Per-View bekommen hätte, hätte ich gesagt, boah, beste Show des Jahres. Aber mittlerweile sind wir halt so hohes Niveau gewohnt. Nein, ich bleibe in den 5,5. Und schauen wir mal, wann und wie diese Show nächstes Jahr sein wird. Also ich gehe immer noch davon aus, vielleicht, wir wissen ja, WrestleMania gibt es nächstes Jahr in Saudi-Arabien. Und Tony Khan hat es schon so ein bisschen durchblicken lassen oder hat, war zumindest ein bisschen enthusiastisch, also gesagt haben, ja, gibt es da vielleicht eine Gegenveranstaltung von AEW mit den ganzen Indies, damit sozusagen die enttäuschten US-Fans ihr Wrestling-Wochenende bekommen. Also ich würde sie im Moment nicht vollständig ausschließen, auch wenn ich mir angucke, ob es jetzt wirklich Sinn macht, nochmal hier nach Wembley zu gehen. Vielleicht bekommen
wir... Ich kann dir sagen, wo es hingeht.
Ja, All-In New York vielleicht.
Es wird New York. Es kann nicht anders sein, weil wir einfach... Wir hatten Double or Nothing in New York. Und das Ding hat alles weggeballert, was es jemals bei AEW gab, was Zuschauer angeht. Das Ding war nicht nur super schnell ausverkauft. Es war die beste, mit Abstand beste Stimmung, die ich vielleicht jemals erlebt habe. Und es schreit doch alles danach. Es ist einfach... Es schreit, wenn du in New York einmal bist und du erlebst so eine Reaktion und du willst ein Konterprogramm, ja, diesmal ist es ein Konterprogramm für mich, raushauen, mach es in New York, weil du wirst da Sachen verkaufen. Du wirst richtig Tickets verkaufen können, ja, okay. Und du kannst auch da, allein durch die Strahlkraft der Stadt, auch Leute von international oder von außen ranziehen, wo man einfach sagt, okay, dann lohnt sich der Flug, dann gehe ich rüber und schaue noch zusätzlich AEW.
Genau, und wir wissen jetzt schon, also die WWE wird ja sogar selbst in New York so kleine Shows veranstalten, NXT und sowas. Ja, also gucken wir mal, vielleicht bekommen wir die größte Show in irgendeinem, ist halt die Frage, wie der Stadion in New York ist halt nicht so cool, aber um die Zeit, aber irgendwas kann ich mir vorstellen, also vielleicht bekommen wir All in New York, dann ist der August frei, dann kannst du vielleicht im August wieder, ich weiß es nicht, Forbidden Door oder irgendwas bringen, kannst ja trotzdem deine eine Show in England machen an diesem Wochenende. Das hat ja letztes Jahr auch ganz gut funktioniert, war die Halle auch ausverkauft, das O2. Und dann macht es vielleicht auch mehr Sinn, dass du diesen Juli-Pay-Per-View als regulären Pay-Per-View auch anbietest.
Also streich ihn. Bitte streich. Ich glaube,
Geld machst du damit halt trotzdem noch.
Nee, das stimmt. Das ist auch das Traurige. Also es ist nur meine Hoffnung. Ich möchte es nur nicht. Ich glaube übrigens nicht, dass das Konterprogramm All-In heißen wird, sondern es wird dann entweder Dynasty oder Double or Nothing sein.
Naja, ich weiß nicht, All-In ist halt so jetzt ihr größter Name. Also wenn du es quasi... Ja, aber
das steht fest.
Also wenn du quasi den Leuten demonstrieren möchtest, du kriegst die größte Show des Jahres, dann ist das All-In. Und wie man jetzt die anderen Shows im Jahr herumschiebt, das werden wir sehen. Kann auch sein, dass das im Juni landet.
Ja, richtig.
Door wieder. Forbidden Door macht auch im August mehr Sinn, weil dann ist der G1 vorbei, dann hast du die New Japan-Leute wieder besser im Zugriff. Also schauen wir mal.
Aber auf jeden Fall, man muss, auch wenn ich das blöderweise sage, weil ich möchte ja unbedingt mal live sehen, ich glaube, Tony Khan muss halt realisieren, ey, Wembley ist durch. Das ist einfach, weil die Verkaufszahlen sind nicht gut. Sind wir mal ehrlich, also immer Fanboy-Brille hin oder her. Die Zahlen von diesem Jahr All-In sind nicht gut. Und es reicht einfach nicht. Du wirst jetzt nochmal einen guten...
Es kommt halt darauf an. Ich glaube, dass sie die 40 knacken. Ich glaube, sie sind jetzt bei 35. Und ja, also auch wenn du eine Show mit 40.000 Leuten verkaufst, ja, es sind keine 80 und keine 70. Wir waren, glaube ich, 2024 waren wir bei ein bisschen über 50. Ist halt die Frage, ich würde jetzt nicht sagen, dass 40.000 Leute schlecht sind. Ist halt die Frage, ob du 40.000 in einem 80.000er Stadion bringen willst oder ob du in ein Stadion
findest. Das ist das, was ich meine. Wenn
halt 30 bis 40 reinpassen, dann wird es auch, weil jetzt kann auch jeder, und ich kann mir vorstellen, dass viele Leute gerade in London und Umgebung sagen, schauen wir mal, wie ich in der Woche Bock habe, weil Tickets kriege ich auf jeden Fall noch. Das Ding wird nicht ausverkauft sein.
Und es wird günstig sein.
Genau, und wenn ich jetzt aber in einem Stadion mit 30.000 Leute bin und ich bin schon irgendwo bei 37, 38, dann kriege ich, glaube ich, eher Leute dazu, dass sie sagen, naja, ich kaufe das Ticket vorher, weil wer weiß, kriege ich dann am Wochenende von der Show noch was.
Also wirklich nicht falsch verstehen. Also die Zahlen, man muss es immer noch vor Augen halten, ich glaube, das vergessen halt viele, wie jung AEW ist. Dass sie überhaupt so viele Tickets verkaufen, ist halt heftig.
Es ist tatsächlich jetzt mit Ausnahme von den WWE-Stadion-Shows, ist das tatsächlich in der Geschichte des US-Wrestlings immer noch das drittbeste Ergebnis. Also die drei Wembley-Shows, es hat die WCW in ihrer ganzen langen Zeit nie 40.000 Tickets verkauft. Die waren irgendwo bei 38.000 im Georgia Dome und davon waren sehr viele Gratis-Tickets. Und sonst gab es auch in Japan, also die ja am Tokyo Dome hatten höhere Zahlen, aber in eine US-Company außerhalb der WWE hat nie irgendjemand mehr als 40.000 Tickets verkauft. Also das muss man schon auch in dem Kontext sehen. Das ist jetzt genau, nicht so. Und ich weiß, es gibt viele Leute auf Social Media und auch viele Leute, die keine Ahnung haben, die sagen, oh, 40.000, das ist ja voll schlecht. So, ja, verkauf mal mit Wrestling in den USA oder mit einer US-Wrestling Company 40.000 Tickets. Versuch's mal. Schauen wir mal, wie viele Leute das noch schaffen werden.
Ja, es ist auch nicht so, dass es halt katastrophale Zahlen sind. Es ist aber nur trotzdem so und da muss man halt auch Realismus einfach mal ansehen. Es ist wie im Fußballstadion. Wenn du jetzt halt sagst, ich krieg 40.000 ins Fußballstadion, wo 40.000 reinpassen, ist so richtig cool. Wenn aber 80 oder 90.000 reinpassen, du machst 40.000, ist das nicht gut. Das ist einfach nicht gut und das darf AEW auch meiner Meinung nach nicht machen, weil es sieht optisch unfassbar schlecht aus. Das war bei Texas schon halt so. Du siehst, dass du halt da kämpfen musst, dass es optisch irgendwie voll aussieht und das kann halt nicht der Way to go sein. Also da vielleicht kommt AEW auf die Idee, also nächstes Jahr All-In sollte es in New York sein, wenn du sagst, es ist New York zu der Zeit und komplett anders als sonst zeitlich, dann wird das was anderes sein, sollte aber All-In nächstes Jahr wieder im Sommer sein, hoffe ich, vielleicht kommt man auf die Idee, ey, lass mal All-In vielleicht in einem anderen Land in Europa machen oder sonstiges, weil ich glaube, es würde funktionieren, nur halt...
Das Problem ist halt, sie machen in Europa halt zu wenig. Also wenn ich jetzt sage, ich mache hier irgendwie All-In in Deutschland... London, vor allem London ist auch so eine Stadt, da fahre ich vielleicht auch mal hin. Mir fällt jetzt, tut mir leid für dich als Deutscher, für alle unsere deutschen Zuschauer, mir fällt jetzt nicht die große Touristenattraktion in Deutschland ein, wo Leute aus Europa kommen und sagen, ich möchte hier aber mal unbedingt, ich weiß es nicht, Düsseldorf sehen oder Hamburg.
Nein, das nicht. Es müsste halt, was ich nur denke, ist halt so, du kannst ja meinetwegen auch England machen, aber wenn du halt machst, Frankreich geht halt meistens immer gut bei Wrestling. Ist auch in der Nähe von England, also du brauchst ja eh eine Verbindung, wo du sagen kannst, ey, die Engländer können auch rüberkommen, die sind reisefreudig. Du kannst aber auch in England woanders hingehen oder geh nach Schottland meinetwegen, wo halt du eh weißt, da ist nur Party, Volk sondergleichen, geh irgendwo in ein Stadion oder eine riesige Halle mit 40.000, dann wirkt das halt ganz anders. Ich will halt nur nicht, das Problem ist halt einfach, das ist ein riesengroßer Pay-Per-View. Das sind riesengroße Zahlen für eine Wrestling-Veranstaltung. Sie wirken aber, wenn du das siehst, so klein, was sie halt nicht sind. Und das ist halt meiner Meinung nach, weil wenn AEW eine Schwäche hat und die ist gigantisch, ist es PR. PR ist bei AEW immer noch eine Katastrophe. Musst du an Bildern arbeiten und auf das, wie du rüberkommst. So, und wenn ich halt einfach schon kritisch AEW gegenüberstehe, ist es doch ein gefundenes Fressen auf Social Media oder sonst wo, wenn ich halt lese, ja, nur 50% Auslastung, weil das ist eine Katastrophe. 50% Auslastung ist nicht gut. Und wenn du aber lese, ja, 100% Auslastung, ist halt dieselbe Zuschauerzahl, hat eine ganz, ganz andere Wirkung. Ja, das muss AEW unbedingt lernen.
Ich glaube, dass sie schon in London bleiben werden, weil ich glaube, in London hast du unglaublich, also ich glaube, es gibt keine Stadt in Europa, wo du mehr Stadien hast, weil die auch so viele verschiedene Fußballclubs haben. Und ich glaube, du findest dort auch Stadien so in der Größenordnung zwischen 30.000 und 50.000, die du auch wahrscheinlich problemlos dann voll machen könntest.
Ja, also das würde ich sofort nehmen, weil es ist ja super. Also ich freue mich auf All-In ohne Ende. Jetzt mal kurz, um noch von den Grumpy hier mal wegzugehen und nochmal ein Mini-Monolog. Die Matches, die angekündigt wurden, holy fucking shit, habe ich da Bock drauf. Was freue ich mich da drauf? Und wenn ich dann noch im Hinterkopf habe, was da noch alles kommen wird, welche Wrestler noch gar keine Matches haben. Und ja, ich hoffe, dass mein Swerve auch nochmal ein Match hat. Ich frage mich auch noch, was mit Hangman ist, ob da auch noch was kommt. Boah, das sind so viele Namen. Und so viele Konstellationsmöglichkeiten. Und ich möchte auch noch einen Fletcher in einem coolen Match sehen, wie er sagt, ein Triple Sweat. Wenn ich mir diese Bilder als Matchcard vorstelle, dann könnte dieses All-In alles wegballern. Also ganz ehrlich, als Fanboy gesprochen, weil da habe ich richtig Bock drauf.
Ja, nein, und ich glaube tatsächlich, also Omega Osprey könnte tatsächlich das beste Match sein, das wir bei einem All-In jemals gesehen haben. Also MJF Adam Cole war unglaublich cool von der Atmosphäre her, weil es einfach wirklich voll war und es war gut, aber es war nicht so ein Riesending. Danielson gegen Swerve war ein fantastisches Match, war auch von der Dramatik her mit Danielson, aber ich glaube Osprey Omega und dann ein Will Osprey, der als Engländer, der dort wirklich aufgewachsen ist, 15 Minuten weg vom Stadion, wenn der das Ding holt und vorher so einen Banger mit Omega hinlegt, wie die das ja können miteinander, mit dieser Dramatik, ich glaube, das könnte tatsächlich das Beste sein, was wir jemals gesehen haben dort.
Ja, ich bin gespannt. Auf jeden Fall sollten sie genug Merchandise-Trikots mitnehmen, weil die werden verkauft werden.
Das glaube ich auch, ja.
So, ja, wir sind durch. Von meiner Seite, es tut mir leid, wenn wir beide ein bisschen gehetzt wirken, oder vor allen Dingen ich. Es ist wahnsinnig warm und wir nehmen das eh schon spät auf. Wir wollten halt irgendwie schneller fertig werden als sonst. Beim nächsten Mal wieder normal, aber ich glaube, der Pay-Per-View war es auch nicht unbedingt, der es hergegeben hat.
Nächstes Mal ist All-In, also das wird sicher ausführlicher. Da werde ich wahrscheinlich nicht dabei sein, weil ich bin vor Ort.
Ja, du bist ja wieder vor Ort.
Ich glaube, Olaf hat schon gesagt, dass ihr das macht, außer du bist auch vor Ort. Also es gibt noch Flüge, es gibt noch Tickets.
Ich bin einen Tag danach, müssen wir auf jeden Fall aufnehmen, spätestens, weil am Dienstag fliege ich in Urlaub.
Ja.
Deswegen wird es schwierig.
Kann auch von London aus auf Urlaub fliegen, habe ich gehört.
Ja, aber nee. Der Urlaub wird teuer genug. Das war. Aber wird ein schöner Urlaub. Und wird auch ein schönes Roll-In. Also wir haben da Bock drauf. Und beim nächsten Mal wieder normal.
Wir beide werden uns dann wahrscheinlich bei All Out hören. Gucken wir mal, also schauen wir mal, wann gegen Jahresende wir dann wahrscheinlich das unvermeidliche Osprey-Moxley-Match kriegen werden. Aber ja, das wird auch noch irgendwann ereilen.
So, dann machen wir den Deckel drauf.
Machen wir den Deckel drauf, sind wir durch. 5,5 bis 6. Ich glaube, beim nächsten Mal wird die Wertung wahrscheinlich wieder höher ausfallen.
Ja. Nächstes Mal All-In.
Gibt's heute eine Losung außer Schwitzen?
Nee, ich finde, der Pay-Per-View ist auch, also einfach weil das so ein richtiger B-Pay-Per-View gefühlt ist, ist es nicht wert, eine Parole zu haben. Und ich möchte auch nicht jeden auf Kicks gehen.
Das heißt, genau. Dann trotzdem, wenn ihr das gehört habt, sagt uns, wie ihr die Show gefunden habt, diesmal ohne Parole. Würde mich interessieren. In diesem Fall oder in diesem Sinne, alles Gute, bis bald und ja, bleibt uns treu.
Alles klar, schön.
Ciao.
Bis dann.
Headlock. Der Pro Wrestling Podcast.